Und eins und zwei und eins, zwei, drei, vier.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Hallo liebe Freunde bei Spectral Radio, mein Name ist Timo und dies hier ist Danny.
Hallo Timo.
Hallo Danny.
Na, du Na? Auch hier.
Ich auch hier.
Verrückt.
Hat sich angeboten, denn ich wohne hier.
Nee.
Also wo ich hier sitze, wohne ich.
Du wohnst da, wo du sitzt. Ich wohne auch hier, wo ich sitze.
Ja, ich wohne hier. Du wohnst auch da. Also nicht hier, sondern da.
Nein, ich wohne hier, du wohnst da.
Ja, gut. Wie auch immer.
Ich glaube, wir verwirren die Leute, wenn wir so anfangen.
Das ist mir egal, das interessiert mich nicht.
Aber es interessiert mich die Leute.
Ich bin der Herr des Bösen. Jetzt bin ich schon wieder bei Skeletor. Leute, willkommen beim Ghostbusters Podcast Spectral Radio, eurem Lieblingspodcast.
Jetzt übertreibst du aber. Kannst du überhaupt nicht wissen.
Ja, aber für den einen oder anderen trifft es vielleicht sogar zu. Hoffe ich doch.
Das kann sein. Und wir, wenn nicht.
Was dann? Wie willst du das vor allem rausfinden?
Keine Ahnung, was weiß ich denn?
Draußen sitzt irgendwo jemand vergraben in einer Höhle und sagt sich, boah, ich höre mir das jede Woche an, aber eigentlich hasse ich diesen Podcast. Bis zum geht nicht mehr. Ich bin sehr unzufrieden.
Vielleicht gibt's das auch, ich weiß es nicht.
Ja, und ich höre mir das einfach nur an, weil ich fasziniert davon bin, wie man Woche für Woche so viel Mist reden kann.
Das bin ich auch.
Über unwichtige Dinge in diesen wichtigen Zeiten, in diesen Zeiten, in denen es wesentlich wichtigere Dinge gibt, reden die über imaginäre Figuren, die Gespenster jagen.
Ich habe mir sagen lassen, dass genau das der Grund ist, warum das so schön ist, dass wir auch in solchen Zeiten noch senden.
Das stimmt. Aber da sind wir auch wieder bei dem altbekannten Thema, dass die Geister ja Stellvertreter für die Probleme der Welt sind und was.
So ist es.
Was ist da nicht schöner als Leute, die dagegen angehen können?
Richtig.
Richtig. Ja, heute ist ein richtig schöner, angenehmer Tag. Er ist melancholisch grau. Er ist nicht so drückend heiß. Und das ist irgendwie so ein Tag, weiß ich nicht. Wir haben das ja vorhin schon besprochen. Ich werde mich gleich unter das Messer begeben und mir die Haare schneiden. Und dann gucke ich, glaube ich, den Rest des Tages Disney Plus oder so.
Geil, das finde ich eine gute Idee.
Ja, ja.
Was guckst du denn Schönes? Chip und Chap?
Ich revidiere meine Aussage, es wird nicht Disney Plus sein, aber Disney. Und zwar werden wir wahrscheinlich die restlichen Episoden der zweiten Staffel DuckTales gucken, der neuen DuckTales.
Oh, wunderbar.
Haben wir gestern wieder eine ganze Menge Folgen geguckt und es wird immer besser und besser und besser. Es ist unglaublich.
Das ist so, ja.
Ja.
Steigert sich. Darf ich passend dazu anmerken, dass wir bei Rent a Movie als nächstes ein DuckTales-Special rausbringen?
Natürlich. Wunderbar. Darfst du das in deinem Podcast anmerken?
Das heißt,
ich bin auch selber sehr gespannt, tatsächlich. Also ihr habt auch manchmal den einen oder anderen Film gehabt, wo ich gesagt habe, da bin ich jetzt nicht so hinterher, aber da bin ich sehr hinterher. Da
Was?
Bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja, es wird sehr, sehr umfangreich, weil wir die alte und die neue Serie so ein bisschen gegenüberstellen und vergleichen. Bietet sich ja auch an, weil die neue Serie ja vieles auch besser macht, objektiv gesehen. Also zumindest so, wie man versuchen kann, das möglichst objektiv zu sehen. Aber es ist nun mal das, wie sagt man, das Writing. Also es ist einfach besser geschrieben. Und wir werden das mal so ein bisschen,
bitte? Einfach mehr den, also ich finde die alte Serie, ich habe gestern auch noch ein paar Folgen von der alten Serie geguckt, aber die auch in Ordnung ist, aber die ist halt, ich finde, nur kindgerecht.
Das,
die neue Serie
stimmt,
kann ich mir durchaus auch halt als etwas älterer Jahrgang ansehen.
Ja.
Darf ich mal fragen, wo du mittlerweile bist?
Bei der neuen Serie?
Ja, ja.
Ich hatte die im Prinzip auch schon durchgeguckt, als sie bei Sky Ticket draußen war. Da gab es ja nach und nach die Staffeln, die ersten beiden. Und da hatte ich auch die zweite schon zu Ende geschaut.
Oh, dann hast du die zweite schon auch, okay.
Ja.
Das ist, ich war fasziniert davon. Ich meine, ich glaube, das ist kein Spoiler. Ich erzähle jetzt kein Story-Element, aber die letzte Folge, die wir gestern gesehen haben, nee, die vorletzte war die mit Darkwing Duck.
Mm, die ist super.
Die ist super, wie umgegangen wird und wie kommentiert wird. Das ist echt toll.
Und da kann ich schon mal sagen, ich weiß nicht, ob du schon den Trailer zur dritten Staffel gesehen hast.
Nein.
Es wird diverse Crossover in der dritten Staffel geben und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Goofy zum Beispiel taucht auf. Mhm. Also Darkwing Duck soll auch nochmal eine Rolle spielen. Also es wird wirklich spannend und man merkt halt auch, dass das ja auch ankommt bei den Leuten. Ich lese auch immer wieder von Fans, die also die alte Serie auch wirklich mögen und halt auch den, klar, die hat zu Recht den Kultstatus, aber die halt auch wirklich anerkennen, was die neue Serie alles Tolles mit den Figuren macht. Und das finde ich halt auch bewundernswert. Also das ist halt einfach auch, wie sich die Figuren teilweise auch weiterentwickeln. Du hast ja serienübergreifende Storybögen und das finde ich halt spannend. Und da wird halt komplett so dieses Potenzial genutzt, was moderne Serien haben. Und das ist ja für eine Trickserie nicht selbstverständlich.
Ja, das ist wohl wahr. Das ist auch der Grund, was ich so schade finde an so vielen Neuauflagen, die im Grunde genommen so vieles zeitgenössischer besser machen, aber halt abgelehnt werden von Fans. Ja, das, ob ich jetzt DuckTales gucke oder das ist auch, gilt auch für She-Ra oder für, ich weiß nicht, das lässt sich sicher auf ganz viele Neuauflagen anwenden. Das wurde ja auch so ein bisschen kommentiert in der Darkwing Duck Folge.
Ja, fand ich auch cool. Ich find's eh toll, wie die Serienmacher es schaffen, eben auch so wirklich diese Kritik generell mit einfließen zu lassen. Also das hat man auch schon in der ersten Staffel teilweise gemacht, dass man, es gab ja schon, bevor es überhaupt die Serie gab, da gab es ja schon die ersten Promo-Bilder und so. Mhm. Und es gab eine Hörprobe von dem neuen DuckTales-Song und da hat es ja so viel Kritik gehagelt und die Leute haben so auf negative Art mobil gemacht. Und das wird ja auch hin und wieder mal so ein bisschen überspitzt kommentiert in der Serie. Und das finde ich toll. Also die machen das auch nicht auf so eine aufdringliche Art, sondern das ist so, das kannst du halt auch leicht mal übersehen und das finde ich halt schön. Also es ist auch, du kannst die Folgen auch öfter gucken, dir fallen auch mal wieder so kleinere Details ein, seien es so Bilder im Hintergrund oder so bekannte Figuren, die einfach so nebenbei irgendwie mal kurz das Bild passieren oder sowas. Mhm. Ich finde das schön. Also es gibt ganz viele tolle Easter Eggs, gerade so für Entenhausen-Fans und Kenner, die auch schon früher die lustigen Taschenbücher gelesen haben, die damit vielleicht wirklich groß geworden sind. Auch für die gibt's einen Grund, die Serie zu gucken. Und ich kann halt auch diesen Kritikpunkt an dem Animationsstil nicht so richtig verstehen, weil der wirklich ganz stark an dem Stil von Carl Barks angelehnt ist. Natürlich in einer moderneren Interpretation, aber ich erkenne da 1000%ig Carl Barks, wenn ich es jetzt mal übertrieben sagen möchte.
Ja, das stimmt auch. Ja. Das ist richtig, während die alte halt eher so Massenanimationsware war vom Stil her.
Ja, sagen wir es mal so. Also es war halt zu der Zeit einfach gängig, dass Trickserien so gezeichnet und animiert waren. Und das hat die Serie früher gut gemacht. Und aber es ist halt wirklich ein Zeitzeugnis. Also wenn man sieht, allein wie die Sprecher halt ihren Job gemacht haben in der alten Serie, das war schon. Also wenn man das mit der neuen Serie vergleicht, ist es fast schon ein bisschen einschläfernd. Wenn ich das so, also die Sprecher in der neuen Serie, die blühen ja dermaßen auf, also die Schauspieler ja richtig, das ist unglaublich.
Ja, ich hast du es in Englisch gesehen?
Sowohl als auch. Also ich habe ein paar Folgen auf Deutsch und ein paar Folgen im O-Ton gesehen.
Also ich finde in Englisch und auf Deutsch finde ich es total gut. Im Deutschen, Onkel Dagobert ist Thomas Nero Wolf, der neue Sprecher von Bill Murray in dem Ghostbusters-Trailer.
Ja, stimmt.
Der macht das ganz gut. Und im Englischen ist es doch David Tennant, der Doctor Who gespielt hat.
Genau.
Auch sehr geil. Ja. Er bietet sich natürlich auch an mit seinem Akzent.
Das stimmt. Ich finde es eh toll. Also das, da muss ich auch echt sagen, so sehr ich deutsche Synchronisationen heutzutage kritisiere, umso mehr liebe ich die Synchro von neuen DuckTales. Das ist wirklich gut gemacht. Also die sprechen richtig gut. Man merkt auch, dass die sich auch ein bisschen in die Figuren reinversetzen und so. Also die sprechen die Texte nicht so herunter. Das mag ich echt sehr. Also
das stimmt, ja. Gut ab. Das ist auf hohem Niveau. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich zuletzt was Disney-mäßiges wahrgenommen habe aus Entenhausen, das mir so gut gefallen hat. Das schließt auch die lustigen Taschenbücher mit ein. Also ich finde, das ist irgendwie jetzt auf einem ganz anderen Niveau angekommen.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Und es gibt ja Gerüchte, dass Darkwing Duck auch nochmal rebootet wird in dem Stil von den Machern. Mhm. Was ich super finden würde. Ich finde zwar, Darkwing Duck ist besser gealtert als die alte DuckTales-Serie, witzigerweise. Also vom Humor her, weil der ja auch mehr Slapstick ist und das ist ja was du in vielen modernen Trickserien auch wiederfindest. Aber im neuen Stil fände ich das auch cool.
Ja, Darkwing Duck war auch ein, zwei Jahre jünger als DuckTales, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, ja.
Ja, da war doch schon eine kleine Entwicklung. Ja also mal unser Off-Topic-Tipp, DuckTales gucken.
Genau.
Und natürlich Rent a Movie, wenn die Folge dann raus ist. Wann ist die Folge raus?
Jetzt überlege ich gerade, wir erscheinen ja hier quasi Montag, das heißt an dem Sonntag.
Okay, also haben die Leute noch knapp eine Woche Zeit dann.
Richtig, also ihr könnt erst in Ruhe Spectral Radio rauf und runter hören und dann geht's zu Rent a Movie.
Gut. Gut, ja, aber zurück zum Thema Ghostbusters.
Stimmt, wir sind ja im Ghostbusters-Podcast.
Dann gehen wir mal in die News, oder?
Gehen wir in die News.
Spectral Radio News.
Ja, heute mal nicht ganz so viel. Dafür aber was Spannendes.
Wir müssen uns auch ranhalten, hier ist bald Gewitter. Das sieht ganz böse aus hier. Also ich habe keine Brötchen im Ofen, aber Gewitter. Immer. Boah, da kommt eine dunkle Wolke. Wir haben tatsächlich auch in der Wettervorhersage Gewitter und Regenschauer für heute.
Ja, bei uns bezieht sich auch gerade ein bisschen. Ja, stimmt. Ja,
das wäre natürlich jetzt nicht so. Hier bei uns in dem Haus hat es über die Jahre immer mal eingeschlagen, trotz Blitzableiter. Und wo ich hier wohne, hat früher meine Oma gewohnt. Mhm. Und meine Oma war die einzige Person, die den Fernseher ausgestöpselt hat, als Gewitter gab. Und sie war auch die einzige Person, deren Fernseher nicht kaputt gegangen ist.
Sehr gut.
Der Dachboden ist ausgebrannt. Das wäre auch ganz schlecht, wenn das passieren würde, weil ich so viele Leerpackungen habe von, jetzt gießt es aber richtig böse. Heftig. Ich habe so viele Leerverpackungen von meinen Merchandise-Sachen und so. Heftig. Ich glaube, ich mach mal hier ein bisschen zu, damit das nicht so negativ auditiv ist, weißt du?
Ja, ich höre gerade.
Du hörst es. Und unsere Hörerschaft braucht das ja nicht hören.
Nicht?
Das ist, nee. Sag nicht wieder, das ist unprofessionell.
Ich habe nichts gesagt.
Das ist halt das Leben.
Ja? That's life.
That's life, das ist wie vor ein paar Monaten mit den Handwerkern. Und normalerweise genieße ich das total, wenn es so gießt und ich kann das Fenster aufmachen und ich höre den unbequemen Regen draußen und ich sitze aber gemütlich zu Hause. Ich mag das.
Ja, finde ich auch immer schön, weil man fühlt sich dann so in seinem Häuschen geborgen.
Ja, das geht mir auch so, wenn ich im Auto sitze, finde ich auch total. Mhm. Und es ist zwar unangenehm, wenn man dann fahren muss, aber ja, das hat was. Im Unwetter zu sein, aber nichts von dem Unwetter abzubekommen.
Das hat was Beruhigendes.
In der Tat. Gut, aber wir waren ja bei den News.
Waren wir. Das ist richtig.
Ja, wollte mir gerade loslegen.
Genau. Also, man hat es sicherlich schon mal irgendwo gehört, dass so eine kleine Firma, die heißt Hasbro, die bringt...
die schon wieder.
Ja, genau. Die bringen ja die Real Ghostbusters Figuren von Kenner nochmal neu heraus. Und in den Walmarts in den USA hängen die ja auch schon zuhauf und werden gekauft wie blöde. Haben wir letztes Mal schon was zu gesagt, werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Egal. Jedenfalls, spannendes Detail. Wir haben ja die Verpackungen der US-Walmart-Figuren schon gesehen. Und das sind halt eigentlich so ja, Neuauflagen der klassischen US-Karten.
Mhm. Sind Neukreationen der allerersten Erstauflagen, die es damals gab von den Figuren.
Genau. Und jetzt sind neue Bilder aufgetaucht von der Fangruppe Ghostbusters Hong Kong. Und jetzt kommt das spannende Detail. Denn die haben Bilder gepostet von den original verpackten neuen Real Ghostbusters Figuren. Und das Interessante ist, dass hier die Beschreibungen und auch diese Sprechblase, die da drauf ist, die sind multilingual gehalten. Das heißt, die sind unter anderem auch auf Deutsch enthalten.
Mhm.
Was ja insofern spannend ist, als dass ja bisher immer kommuniziert worden ist, dass die halt so Walmart-exklusiv sein sollen.
Ja, also diejenigen, die sich das jetzt bestellt haben in irgendwelchen deutschen Shops, die müssen halt wissen, dass diese deutschen Shops das dann halt auf eigene Faust bestellen.
Mhm.
Aber diese Figuren sind halt eigentlich nicht für den deutschen Einzelhandel vorgesehen, von Hasbro selbst. Also deswegen hat es Sinn gemacht, also dass die nur Englisch sind, diese Karten, die eigentlichen Karten. Das macht ja auch Sinn, weil es halt, ich will immer sagen, Rekreation, also Neukreation der alten. Und die waren halt nun mal Englisch.
Ja.
Und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, die noch mit anderen Sprachen zu bedrucken, wenn man sie dann nicht in den anderen Ländern halt auch rausgeben wird. Mhm. Mittlerweile weiß ich, dass die Hongkonger Ghostbusters die von einem japanischen Händler bekommen haben.
Ah, okay.
Ja. Also Deutsch ist mit drauf, Französisch, ich glaube Spanisch und noch irgendwas. Ich glaube Englisch dann noch und das war's dann.
Ja.
Ja, ist natürlich die Frage, warum, wenn das nur für den amerikanischen Markt und für eine bestimmte Supermarktkette vorgesehen ist, warum sind die dann auch in Deutsch, in Französisch, in Spanisch?
Ja, eben, das würde dann ja überhaupt keinen Sinn ergeben, dass man dann halt wirklich die Texte in den verschiedenen Sprachen drauf schreibt, also oder drauf druckt. Aber das ist ja ein Gespräch, das wir auch schon mal bei Facebook hatten, als es um die Plasma-Figuren ging, wo ja auch steif und fest von jemandem behauptet wurde, dass die US-exklusiv sind.
Ja, wobei, das konnte ich halt nicht nachvollziehen, weil da wurde von Anfang an gesagt, die sind eigentlich so für den Massenmarkt, global gesehen halt auch.
Ja, und auch da sind ja auf allen Verpackungen, auch in den USA, sind ja nun mal alle Sprachvarianten drauf. Von daher, allein das spricht ja schon dagegen, dass die in irgendeiner Form dann nur US-weit verkauft werden.
Genau, genau. Ja, ich habe gestern ein bisschen diskutiert in Facebook mit ein paar Amis, als diese multilingualen Real Ghostbusters Classics aufgetaucht sind, habe gesagt, hey, das ist seltsam, dass da jetzt auf einmal in verschiedenen Sprachen und so, und viele haben das gar nicht kapiert, die haben dann gemeint, naja, aber hier in den USA wohnen ja auch Leute, die mehrere Sprachen sprechen und so, und habe ich gesagt, ja, aber schau doch mal in deinen Walmart, da hängen halt nur Englisch, Englisch-only Packungen, ja, warum gibt's da noch andere, wenn gesagt wurde, bei uns kommen die nicht raus, also bei uns hier in Deutschland. Mal schauen, vielleicht eines fernen Tages oder so, während wir immer noch auf unsere Vorbestellungen warten, hängen sie schon im Karstadt oder im Kaufhof.
Ja, das Ding ist ja, wenn ich jetzt wirklich hundertprozentig wüsste, dass die Figuren wirklich auch hier bei uns in den Kaufhäusern dann auftauchen und nicht nur über Shops bestellbar sind, auch in diesen Varianten, dann würde ich tatsächlich meine Vorbestellung stornieren und würde die lieber im Laden kaufen. Weil ich einfach dieses Gefühl nochmal haben möchte, wie früher als Kind, so diese Real Ghostbusters-Figuren im Kaufhaus hängen zu sehen.
Das wäre natürlich mega geil.
Das wäre cool, ja.
Also mittlerweile wissen wir halt, dass, was ein bisschen schade ist, dass die Packungen, auch die English-Only-Packungen, ein bisschen anders aussehen tatsächlich als die Originalauflagen. Auf der Packung ist ein bisschen was anders irgendwie, diese Grafiken sind Reproduktion, das ist nicht 1:1 alles und Ein paar Leute stören sich dran, allerdings muss man dazu sagen, das ist halt auch in den meisten Fällen ein bisschen mit Absicht, damit halt auch wirklich jeder die kauft. Und jetzt so ein Sammler zum Beispiel, der komplett alles sammelt, sich nicht sagt, na, die habe ich eh schon, sondern, oh, das ist ein bisschen anders. Ja? Ja, also brauche ich die auch wieder. Also das ist schon Absicht. Das ist, falls ihr euch wundert, warum jetzt, ich meine, es gibt ja auch so Vergleichsvideos, die die alten Figuren und die neuen Figuren nebeneinander stellen. Und du siehst halt bei den neuen Figuren, die sind irgendwie so ein bisschen weicher alles. Das ist also nicht nur von der Griffigkeit, sondern halt auch irgendwie von den Konturen und so. Also es gibt kleine Unterschiede.
Ja, die Bemalung stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass die ein bisschen, auch die Farben, habe ich das Gefühl, sind so ein bisschen
bei den Farben,
bisschen also, leuchtender, also ich finde, die sehen ein bisschen heller aus.
Bei den Farben, also diese diffusen, diese leichten Unterschiede, da bin ich mir immer nicht sicher, ob das nicht auch vielleicht zu tun hat, so ein bisschen damit, dass die einen Figuren halt 35 Jahre alt sind.
Ja, ist auch möglich, ja.
Und wenn es da jetzt so minimale Verfärbungen gibt, so ganz natürliche, die wir vielleicht so mit bloßem Auge gar nicht nachverfolgen können, dann, ja, was ich mich halt frage, ist, warum einige von diesen beigelegten Geistern so komplett anders aussehen. Also der von Egon zum Beispiel, der sieht aus wie ein Weingummi. Das Original sah so nie aus. Aber ja gut, das sind halt diese Sachen, dass man es nochmal kaufen muss, auch wenn man die Originale schon hat.
Ja.
Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also das ist irgendwie, das stört mich auch nicht.
Nö, ach Quatsch. Für mich ist das eh ein Punkt mit der Verpackung. Eigentlich kann mir das auch total egal sein, weil ich packe die eh aus. Also.
Ja, du hast da irgendwie einen Vorteil mit dem, dass du es ausgepackt haben willst. Ich habe ja die alten ausgepackt. Ich wollte die alten die ganze Zeit nochmal in Verpackung haben, aber ich bezahle keine 250 Euro für so eine Figur. Nee. Und dafür finde ich die Änderungen und Unterschiede jetzt zu geringfügig, als dass ich dann sagen würde, nee, das lohnt sich dann für mich nicht. Dann, Mal schauen, wann wir sie kriegen. Keine Ahnung. Ja. Wir haben ja eine Benachrichtigung bekommen, alle per E-Mail. Mhm. Wahrscheinlich geht das jedem so, der hier in Deutschland bestellt hat. Ich weiß gar nicht mal, was sie geschrieben haben, wann die kommen. Ende Mai?
Der letzte Stand war, also wo ich bestellt habe, war Ende Mai, die Aussage.
Okay. Ja, dann schauen wir mal. Ich meine, es gab auch Gerüchte, dass die jetzt irgendwie generell später kommen, weil auch der Film verschoben wurde. Was, keine Ahnung. Und dass das nur so die erste Fuhre, die den US-Walmart erreicht hat, die nicht mehr aufzuhalten war. Da wird viel gemunkelt. Irgendwie weiß keiner so richtig Bescheid im Moment. Wir werden es sehen.
Aber ich finde, was man momentan auch wieder gut sehen kann, also klar, bei den Real Ghostbusters-Figuren, da spielt natürlich dieser Nostalgie-Faktor natürlich eine ganz, ganz große Rolle, weil viele eben ihre Kindheitserinnerungen sich so wieder nach Hause holen. Deswegen gehen die halt momentan auch wahnsinnig weg in den US-Walmarts. Also die werden gekauft wie blöde, ist unglaublich. Ist ein Riesen-Run, trotz Corona. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass die Plasma-Figuren auch sehr, sehr gefragt sind und dass da der Hype auch recht groß ist. Und das, finde ich, unterstützt ja so ein bisschen meine These, die ich ja schon mal vor ein paar Folgen aufgestellt habe, dass diese Figuren, die jetzt eigentlich so auf die alten Charaktere bezogen sind, eigentlich den neuen Film auch gar nicht brauchen, um sich gut zu verkaufen.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also bei den Plasma-Figuren, die gibt es ja noch nicht im Handel. Auch im US-Handel nicht. Also die Leute, die da jetzt irgendwie Review-Videos machen, das sind ja so YouTuber, die kriegen so Vorab-Exemplare. Die haben halt ein bisschen Glück gehabt.
Aber trotz allem habe ich da das Gefühl, dass da auch so in Fangruppen und Foren auch wirklich die Begeisterung riesig groß ist und der Andrang da auch schon groß ist. Also ich denke mal, die werden sich auch sehr gut verkaufen.
Ich hoff's. Ja gut, wir werden schauen, was passiert. Keiner weiß es.
Richtig.
Ich hoff's.
Nun gut.
Ja,
mehr News haben wir nicht, oder?
Nee, nicht so wirklich. Eigentlich war's das schon relativ schnell diese Woche.
Ja, das ist momentan tatsächlich ein bisschen Flaute.
Das ist wohl wahr. Ich kann leider auch kein neues Hörspiel ankündigen, so ein Mist.
Warum denn nicht? Was soll denn das? Das fällt mir ein.
Ja, aufgrund der Akquise können wir nicht Können wir nicht weitermachen. Nächste Woche vielleicht. Egal, aber wir haben ja noch ein großes Thema, ein schönes Thema der Woche.
Richtig. Dann würde ich sagen, wechseln wir doch mal in die Abteilung Thema der Woche.
Juhu!
Spectral Radio, Thema der Woche.
Herzlich willkommen beim Thema der Woche. Ach, it never gets old. Ja, ihr habt es am Cover gesehen, ich brauche gar nicht viel verraten. Wir sprechen endlich über die Ghostbusters Soundtracks. Und falls sich jetzt jemand fragt, haben die nicht schon über Filmmusik gesprochen? Ja, wir haben über die Filmscores gesprochen, aber wir haben noch nicht über die Soundtrack-Alben mit den, ich sag mal, mit den Pop-Songs drauf gesprochen.
Genau.
Das holen wir jetzt nach.
So sieht's mal aus. Und ich beginne dieses Gespräch mit einer Anekdote.
Ja, immer her damit.
Ich war ein junger Mann, so jung, dass Mann übertrieben ist. Und ich lief über die Bahnstraße in unserer Stadt zum Plattenladen der Plattenladen. Das war einfach zu merken, der Plattenladen hieß Plattenladen.
Irre.
Ja. Und das war noch so ein kleines Geschäft, das gab es damals noch, Anfang der 90er Jahre. Die hatten halt, die spezialisiert auf Schallplatten. Mhm. Ich glaube, so mittlerweile gibt es so Geschäfte wieder, aber zwischendurch waren die so völlig ausgestorben.
Ja, inzwischen ist das wieder ein Riesending, ja.
Ja, eigentlich schade, sowas brauchen wir wieder. Das war toll und da bin ich hingegangen und ich hatte das große Buch über Ghostbusters dabei.
Hey!
Und da gibt's auf der allerersten Seite gibt's da gab's so einen Shop, so einen Geistershop, mhm, wo man sich die Soundtracks bestellen konnte, aber das konnte man da eben nicht mehr machen, weil das Buch schon etwas älter war und ich habe auf jeden Fall gesagt, hier schaut mal, das ist der Ghostbusters Soundtrack, den hätte ich gerne auf Kassette. Und dann haben die halt nachgeschaut und haben gesagt, nee, Kassette gibt's leider nicht mehr, ist schon seit Jahren vergriffen. CD gibt's auch nicht, aber wir können dir eine Schallplatte bestellen. Und ich hatte keinen Schallplattenspieler, aber meine Eltern hatten eine Stereoanlage, so ein Kombigerät, wo auch Kassette dabei war und so, und einen Schallplattenspieler obendrauf. Und dann habe ich mir das als allererste Schallplatte. Es war meine erste Schallplatte. Ich hatte vorher nur so so Kindermärchen-Schlumpfkram. Aber das hatte ich mir natürlich nicht selbst geholt. Das war die erste Platte, die ich mir selbst geholt habe, den Ghostbusters Soundtrack. Und ich weiß noch, als ich dann irgendwie so ein paar Tage später dort vorbei bin und habe dann diese riesige Schallplatte in der Hand gehabt. Oh, geil, mit dem Logo drauf, das war super. Mhm. Verkehrt rum drauf gedruckt, weil das die EU-Edition war. Oder damals noch die EG-Edition. was lustig war, was bei dem Schriftzug oben, bei dem Ghostbusters-Schriftzug war das Logo richtig rum, also ja, amerikanisch, aber auf dem unten drunter, das große Logo war halt spiegelverkehrt.
Hm.
Aber ich liebe diese Platte. Ich hatte sie dann später auch als amerikanische Auflage, wo das Logo halt richtig rum drauf war, aber ich mag trotzdem meine damals, die ich mir bestellt habe, noch am liebsten. Die steht auch bei mir in der Vitrine jetzt hier. Oh, das war toll. Ja, und dann bin ich natürlich nach Hause und hab dann quasi die Platte dann ganz mit zittrigen Fingern aufgelegt und oh, das war toll und ich glaube, das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich das Lied wirklich komplett durchgehört habe, weil vorher kannte ich es nur aus dem Film, wo du ja immer nur Teile hörst, das ist ja immer ein bisschen beschnitten und Leute reden dazwischen und so und ich hatte es auch im Radio schon gehört und habe es dann aufgenommen, aber das war ja damals auch schon so beim Radio, dass halt irgendwie das Ende dann oft fehlte oder es ging dann in das nächste Lied über oder am Anfang fehlte was. Und da habe ich zum ersten Mal so komplett durch richtig gehört. Und dann habe ich es natürlich auch direkt kopiert auf Kassette und habe das dann die ganze Zeit hoch und runter spielen gehabt. Meine erste Schallplatte, mein erster Soundtrack, hoch und runter gehört. Geil.
Mhm.
Toll. Deswegen, ich liebe auch den ganzen Soundtrack. Ich mag den. Großartig. Das war meine Anekdote. Ich dachte, so fange ich jetzt mal an.
Dann würde ich sagen, fasse ich jetzt auch mal so mein Verhältnis zu den Soundtracks im Groben zusammen, bevor wir da so richtig ins Eingemachte gehen. Wie ich auf die Soundtracks gestoßen bin, ist weit unspektakulärer, sagen wir es so. weil ich tatsächlich ganz lange, ich bin ja auch ein bisschen jünger als du, das wissen die Zuhörer nicht, Das ist so, ja. Jetzt hauen wir diese ganzen alten Running Gags wieder raus, irre, ne? Spectral Radio Revival, herzlich willkommen. Bei mir war es so, ich wusste ganz lange nicht, dass es diese Musik, die da im Film auftaucht, dass es das auch irgendwo auf einem Tonträger zu hören gibt. Also ich war ja auch noch sehr, sehr jung. Ich glaube, ich war 4 oder 5 Jahre alt, als ich ja mit Ghostbusters in Berührung gekommen bin und die Serie und die Filme und so gesehen habe. Also ich war sehr jung. Und deswegen, also es hat sehr lang gedauert, bis ich wirklich die anderen Songs halt auch mal wirklich in voller Länge gehört habe. Mhm. Und bei mir war es so, klar, der Titelsong, den hast du überall gehört, aber eben, wie du schon sagst, auch nicht komplett. Und ich habe ihn dann die ersten Male so relativ komplett im Radio dann immer gehört, wenn er da lief. Wir haben immer früher, wenn wir irgendwo hingefahren sind mit der Familie, dann lief halt immer entweder Radio oder wir hatten ganz viele Kassetten, die meine Eltern immer zusammengestellt haben, so Mixtapes halt, wie man das ganz klassisch früher noch gemacht hat. Heute macht man Playlists bei Spotify oder so. Früher hat man Kassetten genommen und von Platten und CDs überspielt oder aus dem Radio aufgenommen. Und da war halt auch Ghostbusters drauf natürlich, weil ich ja eben auch so großer Fan war. Und deswegen hatten meine Eltern den Song da auch mit drin. Und der ist ja im Film auch nie so richtig komplett in der Form zu hören gewesen. Und deswegen war ich da auch mal überrascht, was da alles noch so für Parts da drin sind. Und das war dann mal so ein richtiges Abenteuer für mich, diesen Song in dieser Form zu hören. Und die anderen Songs waren für mich aber dann trotzdem immer, das ist ja halt die Musik im Film so. Und das hat sich für mich nie, das war für mich immer untrennbar damit verbunden. Und ich bin halt sehr viel später dann erst drauf gestoßen, dass halt natürlich auch die CDs und die Vinyl-Schallplatten gibt. Und dann habe ich mir halt über die Jahre so nach und nach die Soundtracks zusammengekauft. Die besitze ich inzwischen auf CD und auf Schallplatte. Teilweise auch manche Singles. Ich habe zum Beispiel die Ray Parker Jr. Single als 12-Inch Maxi-Single, wo noch dieser schöne Sticker drauf ist mit deutschem Text, der Nummer 1-Hit aus den USA.
Ja.
Also ist ja kein Sticker, sondern man hat es schön auf die Hülle drauf gedruckt.
Genau, ja.
Und da ist ja auch diese tolle Maxi-Version drauf, die ich übrigens auch sehr mag, die glaube ich, 6 Minuten geht.
Ich weiß jetzt gar nicht, ja.
Irgendwie sowas in dem Dreh, meine ich. Ja doch, hier sehe ich es gerade, genau. Ghostbusters 12-Inch Single Remix, 6 Minuten und 4 Sekunden. Und den mag ich auch gerne. Der ist irgendwie halt auch vom Aufbau so ein bisschen abgefahrener. Ich finde das eh toll. Das war früher so eine Zeit, wo man noch für diese 12-Inch Maxi-Singles sich wirklich richtig Mühe gemacht hat und die Songs auch noch mal aufgepimpt hat, teilweise neu aufgenommen hat, noch länger gemacht hat.
Mhm.
Das fehlt mir heute irgendwie.
Das stimmt, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß gar nicht, ob diese Kultur noch kippt auf... Gibt es eigentlich noch CD-Single, Maxis? Hießen die Maxis, diese CD-Dinger?
Maxi-CDs, ja.
Maxi-CDs? Mhm. Sowas gibt's gar nicht mehr, oder? Ich glaube, heutzutage läuft das fast nur noch über Download.
Ja, verkauft sich auch inzwischen nicht mehr. Also es gibt Künstler, die machen das noch. Also es sind meistens Interpreten, die wirklich schon zig Jahre am Start sind. Also sowas wie, ich sag mal, die Ärzte, die Toten Hosen oder so. Die bringen immer noch, weil es halt für Sammler immer noch interessant ist, halt auch so Singles raus, auf Vinyl und auf CD, also als Maxi-CD und so. Hm. Aber eigentlich ist dieser Single-Markt wirklich tot inzwischen.
Ja, ich erinnere mich jetzt auch gar nicht dran, weil ich zuletzt sowas gesehen hatte bei uns im Saturn oder Mediamarkt oder irgendwo. Früher riesige Flächen dafür, nur allein.
Ja.
Mittlerweile ganz weg. Es lohnt sich auch nicht für so eine CD mit 3 Liedern drauf, irgendeine CD einzulegen. Da ist man zu faul für heute. Ja, das ist so. Ja, ach, bei mir auch. Also ich habe es dann am Anfang auf Schallplatte gehabt und dann auf Kassette und dann, ich weiß noch, Ende 1992 habe ich halt zu Weihnachten eine geile Anlage bekommen, so eine CD-Anlage halt auch, wo man noch einzelne Bausteine hatte, auch früher. Mhm. Total cool, von Technics. Da haben sich meine Eltern nicht lumpen lassen und ich total froh. Und ich weiß noch, dass ich mir dann halt auch sofort den Soundtrack zum ersten Teil geholt habe auf CD. Und ich durfte das Ding aber noch nicht anhören. Das, also ich hatte die Anlage so ein paar Tage vor Weihnachten schon im Zimmer stehen, in meinem Zimmer, aber ich durfte es nicht aufpacken, aufmachen, weil war ja noch kein Weihnachten. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eines Abends, da musste ich noch früher ins Bett, weil am nächsten Tag war Schule, und da habe ich in ganz still, ganz klein, heimlich wie so ein Mäuschen, irgendwie habe ich den CD-Spieler ausgepackt, feinsäuberlich, hab dann ein bisschen dran geschnuppert, so, oh, Neugerätegeruch, das hat immer so schön gerochen.
Ja.
Und dann habe ich meinen damals ebenfalls neuen Kopfhörer angeschlossen, weil ich wusste ja, CD-Klang ist ja das, oh, das ist ja das erste Sahne, es ist ja besser als alles, was geht. So hieß es damals. Und hab dann die CD eingelegt und hab mir dann das Titellied angehört. Und ich weiß noch, dass ich es geil fand, aber ein bisschen enttäuscht war davon, dass das Lied klang wie halt immer. Da habe ich mir noch irgendwie mehr Magie erwartet, aber es war natürlich trotzdem cool. Und dann habe ich alles wieder fein säuberlich verpackt und so. Und das haben meine Eltern auch nicht mitbekommen.
Du Fuchs.
Ja, ja. Boah, das war super. Das war gefährlich. Mein Zimmer war genau neben dem Elternzimmer, im Schlafzimmer. Die hätten da leicht irgendwie hinterkommen können, aber gut.
Hast du ja nochmal Glück gehabt.
Ja. Ja.
Aber das ist eh, wo du gerade sagst, Klang, CD und Schallplatte. Die CD ist ja früher wirklich beworben worden, damit das ja einen glasklaren Klang hat.
Mhm.
Und witzig, ich habe neulich erst die uralte CD-Version, also die Erstauflage von London Calling von The Clash, die habe ich ja auch gehört und habe dann mal im Vergleich meine schöne remasterte Legacy Edition, die nichts mit Ghostbusters zu tun hat, gehört. Und mir fiel wieder auf, wie schlecht die ersten CDs noch klangen. Also gerade wenn man es auch mit den Schallplatten vergleicht, also auch der Ghostbusters Soundtrack auf CD, also diese früheren Auflagen, es gab ja dann später noch remasterte Auflagen, die klangen natürlich viel besser. Aber die Vinyl-Version von früher, die klingt immer noch, also die ist über jeden Zweifel erhaben. Also selbst diese remasterten Vinyl-Auflagen, die später kamen, die ich ja auch besitze, da merkst du klanglich keinen Unterschied. Also das ist nichts nennenswert besser.
Ja, es ist natürlich immer so eine Frage, was du dann nochmal für eine Hardware hast. Ja. Also ich muss sagen, ich hatte damals die von dem ersten Soundtrack die erste CD-Version. Die unterschied sich dadurch, dass auf der Rückseite war halt das Logo abgedruckt und dann vor schwarzem Hintergrund in weiß die Titel einfach nur, war relativ simpel. Das klang auf CD schon geil, also das war schon super, weil das halt auch eine geile Anlage war, aber es klang jetzt nicht besser als die Schallplatte.
Ja.
Also die waren relativ nah beieinander, weil ich glaube, der Schallplattenspieler meiner Eltern, der war selber auch nicht schlecht, aber jetzt auch nicht High-End. Von daher hat sich das irgendwie so ein bisschen aneinander, also hier zueinander bewegt. Das war jetzt nicht so ein großer Unterschied. Aber natürlich, gerade vom ersten Soundtrack kam dann irgendwie, glaube ich, so ein paar Jahre später kam diese Neuauflage, die ich auch gerade in der Hand habe. Und hinten ist das Filmposter drauf. Und die klangen noch ein bisschen besser. Da waren dann auch zwei Tracks mehr drauf, tatsächlich. Einmal genau. Disco Inferno in einer längeren Version, 10-Minuten-Version oder 11 Minuten knapp.
Ja.
Und noch eine Version, die Single-Remix-Version von Ghostbusters nochmal.
Genau, die ich vorhin schon erwähnt hatte, genau, die ist da auch mit drauf. Ja, der Tramp-Song, da fand ich es eh immer schade, dass der nicht regulär auf dem Soundtrack mit drauf war, weil ich den im Film halt auch immer sehr mochte. Das ist ja diese Party-Szene bei Louis, als er mit dieser Blondine anfängt zu tanzen. Und dann klingeln die Flemings an der Tür und er sagt, oh, beweg dich nicht, ich muss die Tür aufmachen. Fand ich auch mal toll im Deutschen, beweg dich nicht.
Hi!
Hi!
Ted und Annette.
Ja, super. Ja. Ach, schön.
Dieses Hi, auch nur im Deutschen. Das ist lustig. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, dass der Track gefehlt hat in der frühen Soundtrack-Version. Mhm. Aber dann gleichzeitig war dann irgendwie sowas, ich glaube, I Can Wait Forever, was du nur einen Sekundenbruchteil gehört hast im Film, als der eine da mit diesem roten Gerät durchs Bild läuft und hat einen Kopfhörer auf und man hört das kurz. Das ist als sie rausgeschmissen werden aus der Uni. Ja,
jetzt wo du sagst, ich habe dir vor kurzem eine Sprachnachricht geschickt, wo ich auch über die Soundtracks sinniert habe und noch gesagt habe zu dir, ich wüsste nicht, an welcher Stelle im Film man den Song von Air Supply hört. Das ist natürlich traurig jetzt für jemanden, der den Film ansonsten in- und auswendig kennt und nicht weiß, an welcher Stelle der Song von Air Supply zu hören ist. Aber
das ist auch nur ein Sekundenbruchteil, wenn er da ist halt dieser Typ, der dieses rote Gerät rausrollt.
Ja, genau. Ja, als sie vom Campus verwiesen werden. Ne?
Dann ist es halt auch, weil das eben nur so ein Sekundenbruchteil ist, ist es dann auch dieses I can't wait forever. Da ist es schon raus. Ja.
Ist auch ein Song, der ist nicht nötig.
Hast du halt einen 5-Minuten-Song auf dem Soundtrack und ein anderer, der wesentlich prominenter ist, hat gefehlt in der Erstauflage. Ja. Deswegen schön, dass sie den dann auf der späteren Auflage dann nachgereicht haben.
Aber es gibt mehrere Sachen, wo ich dachte, ganz, ganz lange, also gerade In the Name of Love zum Beispiel, hab ich auch ganz lange immer überlegt, wo hört man den im Film? Dann fiel mir erst wirklich Jahre später auf, dass der ja in der Szene zu hören ist, bevor sie ihren allerersten Auftrag bekommen, wo sie die letzten Reste aus ihrer Portokasse leer essen.
Ja, ja.
Mit chinesischem Essen. Da läuft er ja im Hintergrund. Mhm. Und das habe ich auch ganz lange nicht so bewusst wahrgenommen.
Das stimmt. Das Dingsbums Magic ist auch interessant, als ich den zum ersten Mal auf dem Schallplatte damals gehört habe, weil man in dem Film ja nur dieses mysteriös klingende, diese Sequenz hört, wenn die ganzen Geister ausgebrochen sind und drumherum hast du halt noch diese romantische Schmonzette halt. Das ist auch schon lustig, dass das Lied eigentlich ganz anders ist als der kleine Teil, den man dann im Film hört.
Ich finde aber gerade Magic ist für mich immer so ein bisschen das Kernstück von dem Soundtrack gewesen. Weil der für mich irgendwie repräsentativ auch für die Struktur von Ghostbusters steht, also vom Film.
Okay.
Weil du hast ja zum einen wirklich diesen Part vorher, der halt, sag ich mal, einfach ein normaler, also hier ist es ja ein normales Liebeslied, sag ich mal. Ghostbusters ist jetzt natürlich kein Liebesfilm in dem Sinne, aber es steht halt dafür, dass man einfach eine etwas geordnete Struktur hat, die aufeinander aufbaut. Und dann hast du im Song Magic aber diesen Bruch mitten im Song, wo dann auf einmal dieser mysteriöse Part beginnt, der auch völlig düster ist, völlig obskur und hypnotisch und seltsam. Und ich finde, das steht so ein bisschen auch für den Cut, den es im Film gibt. Denn ich sag mal, ab diesem Punkt, jetzt muss ich gerade überlegen, genau, die Szene mit Ray und Winston im Wagen, wo sie sich eben über die Offenbarung unterhalten und so weiter. Und Winston ja auch sagt, meinst du nicht, dass das was mit der Offenbarung zu tun hat, dass wir gerade hier alle Hände voll zu tun haben, dass sich die Toten aus ihren Gräbern erheben, so sinngemäß. Ich finde, ab da bekommt dieser Film eine wahnsinnige Ernsthaftigkeit und diese Bedrohung steigt an. Ich finde, das kann man in Magic auch wunderbar vorfinden, eben ab dieser Stelle.
Ja, das ist eine interessante Sichtweise. Interessant. Ja.
Wollte ich nochmal erwähnen.
Ja, hast du ja gemacht. Werde ich demnächst mal mir durch den Kopf gehen lassen, wenn ich den wieder höre.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Was haben wir denn noch? Danas Team, das fand ich immer so ein bisschen schade, dass das Dana-Thema drauf war, gerade als Boob, aber dann hat mir das Ghostbusters-Thema gefehlt. Ich hätte gerne damals schon mehr vom Score mit drauf gehabt, weil den gab es ja auch lange nicht. Gab nur die Songs. Deswegen ganz schön, dass man so ein kleines Stückel mit drauf hatte, aber das eine oder andere Stück habe ich immer vermisst, habe ich immer gefragt, schade, warum ist da nicht mehr von drauf? Ja. Aber weiß ich nicht, war vielleicht auch eine rechte Frage.
Ich find's eh immer schade, dass man dieses Score- und Soundtrack-Ding so separiert behandelt hat. Ich hätte eigentlich wirklich gerne so eine richtige vollständige Playlist gehabt, sage ich mal, oder ein vollständiges Album, wo man alles auch in der Reihenfolge gehabt hätte, wie es im Film zu hören ist.
Ja, oder dass man vielleicht so ein Doppelalbum hat.
Ja,
genau. Einmal dem Score und einmal den Songs. Aber ich glaube, das ist wirklich, also da rechtemäßig, das liegt wieder ganz woanders und da ist das ein bisschen kompliziert und dann lohnt sich das nicht. Aber es mittlerweile gibt, haben wir ja auch alles bekommen.
Ja, es gibt ja auch, oder es gab zumindest bei Spotify ist immer das Problem, dass so diverse Songs von den Soundtracks immer mal wieder verschwinden und dann wieder auftauchen, weil es irgendwie anscheinend wegen der Rechte, Lizenzen, wie auch immer, immer mal wieder vorkommt, dass die Songs dann wieder gelöscht werden. Es gab diverse Playlists, wo sich Leute die Mühe gemacht haben, das wirklich so zu reproduzieren, wie die Reihenfolge im Film ist. Also mit den Score-Stücken und den Soundtrack-Songs. Das fand ich auch sehr cool. Mhm.
Ja, das sowas habe ich tatsächlich nicht gehabt. Ich hatte damals ein paar Bootlegs auch, aber das habe ich noch nicht gehört. Ja. Naja.
Ich glaube, ich werde mir irgendwann mal, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, nochmal die Mühe machen und das vielleicht mal bei Spotify erstellen.
Mach das. Und lass mich wissen, wenn du damit fertig bist.
Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, dadurch, dass es diverse Songs, wie auch zum Beispiel vom zweiten Soundtrack, zu dem wir ja gleich kommen, den Song von Elton John zum Beispiel, Love is a Cannibal, den gibt es auch gerade nicht mehr. Saving the Day ist auch rausgenommen worden. Also diverse Sachen, die halt jetzt komplett fehlen und du musst es dir irgendwie so separat über die Interpreten zusammensuchen und kriegst nie diesen kompletten Score oder Soundtrack hin und deswegen müsste ich es halt von meinen CDs rippen, aber dann kann ich es halt nicht öffentlich stellen, weil dann kann keiner die Songs herunterladen, die ich halt von mir eingefügt habe.
Ja, aber es ist ja für dich in erster Linie halt auch.
Ja, aber ich fände es halt schon cool, wenn man das den Fans so ein bisschen zur Verfügung stellen könnte. Aber naja, mal gucken. Vielleicht mache ich das mal über Umwege irgendwie. Mal gucken.
Mal schauen. Ey, sorry, ich muss kurz ins Bad.
Das ist ja frech.
Bis gleich. Jetzt habe ich auch vergessen, dass ich sagen soll, hey, wir machen jetzt einen Spot oder irgendwie
egal,
sowas.
Egal, mach jetzt, komm.
Bis gleich.
Ghostbusters! Die lustigen Geister sind jetzt frei. Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas.
Da, der dicke Marshmallow-Geist.
Könnt ihr ihn schnappen?
Ja, wir haben ihn.
Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd?
Weiter geht's.
Ja. Gut, hast du noch irgendwas zum ersten Soundtrack, was du noch loswerden möchtest?
Ja, ich möchte noch sagen, dass ich den zweiten besser finde. Aber
komm, schlag ein.
Ja, jetzt kommt aber das Aber. Oh je. Weil ich die Lieder an sich beim zweiten irgendwie, die gehen besser ab. dazu reden wir ja gleich noch. Allerdings muss ich das so sagen, dadurch, dass ich den ersten halt zuerst hatte und der halt auch für mich irgendwie so die erste Platte war, die ich mir geholt hatte und das erste Album generell, was ich so hoch und runter gehört habe, hat es natürlich dann auch nochmal irgendwie alles, auch die, ich sag mal, etwas langweiligeren Lieder, wie In the Name of Love, ja, oder I Can Wait Forever, die, auch die haben einen bestimmten besonderen Stellenwert. Ich meine, ich assoziiere das halt einfach komplett mit Ghostbusters. Auch wenn sie im Film jetzt nicht so wirklich präsent sind. Ja, das muss ich doch dazu sagen. Aber dann war es halt so, wie gesagt, ich habe vorhin schon das große Buch über Ghostbusters erwähnt. Und die hatten ja so einen Geistershop drin und da konnte man beide Soundtracks bestellen. Und beim ersten habe ich schon irgendwie doof aus der Wäsche geschaut. Beim zweiten, den habe ich auch versucht zu bestellen. Und dann kam halt auch irgendwie, weil das Buch halt wirklich auch schon älter war zu dem Zeitpunkt, kam halt auch so eine Nachricht. Den zweiten habe ich nie als Schallplatte. Doch, mittlerweile habe ich ihn als Schallplatte, aber damals halt nicht. Und ich wollte halt eine CD bestellen. Und dann kam halt irgendwie postal zurück. Ja, das kann nicht mehr geliefert werden. Und ich habe aber dann immer den großen Edelkatalog bekommen. Und der große Edelkatalog war relativ klein, so kleiner als A5.
Deswegen ist er der große Katalog.
Richtig, genau. Und es war halt eigentlich nur so eine fette Liste. Also es war schon ein etwas dickerer Katalog und eine Liste halt mit irgendwelchen. Und bei ganz exklusiven Sachen hast du dann so ein ganz schlechtes Schwarz-Weiß-Graustufenbild mit abgedruckt gehabt. Mhm. Und den habe ich immer bekommen, weil ich mich halt irgendwann mal an die gewendet habe und dann war ich halt in der Kartei drin. Und einige Zeit später hatten sie dann den Ghostbusters 2 Soundtrack auf CD und dann habe ich ihn halt noch einmal bestellt. Und dann habe ich ihn auf CD bekommen. Das muss auch irgendwie, weiß ich nicht, 93 wahrscheinlich erst rum gewesen sein. Ja, weil 92, Ende 92 habe ich meinen CD-Player bekommen. 94 hatte ich ihn schon im Soundtrack von meinem Ghostbusters 5, meinem Film, den ich gedreht hatte. Also muss ich ihn 93 bekommen haben auf CD. Und den finde ich halt auch total geil, weil der hat irgendwie, ich kann das immer so ein bisschen vergleichen mit dem Soundtrack von dem ersten Turtles-Film. Da sind so schmissige, wesentlich modernere Songs mit drin und ich mag die halt, da muss man mit. Das war halt für die Zeit irgendwie diese Musik, irgendwie so geile Rap-Musik. Damals hat man ja noch Rap gesagt und nicht Hip-Hop.
Also ich bin der Meinung, dass man heute immer noch Rap sagt, weil Rap und Hip-Hop sind eh verschiedene Sachen, Timo.
Ja, der Begriff Rap ist mir irgendwie, ich weiß nicht, den vermisse ich so schmerzlich. Auch wenn es um Rap-Musik geht, wird immer gesagt Hip-Hop.
Deutsch-Rap. US-Rap.
Ja. Das ist ja wieder was anderes. Das ist ja Deutsch- und S-Rap.
Okay.
Ja. Auf jeden Fall fand ich es halt cool, weil auch damals, als ich dann die CD bekommen habe, das war halt wesentlich modernere Musik als noch auf dem ersten Soundtrack.
Ja.
Der erste Soundtrack ist ja wirklich so tiefste 80er und das war jetzt schon irgendwie Musik, die man auch in den frühen 90ern noch hören konnte, ohne dass man sagt, oh, das ist ja schon 5 Jahre alt. Ja, sehr schmissig, sehr geil. Ich mag den Titelsong On Our Own von Bobby Brown, dass er noch keine Koksnase war.
Naja, mehr oder weniger vielleicht.
Ja, aber auch die anderen Lieder. Und hier ist der Unterschied zu dem ersten ist halt auch, die Lieder auf dem zweiten, die man jetzt im Film nicht so wahrgenommen hat, die sind trotzdem geil, muss man trotzdem mit. Supernatural von New Edition oder Promised mega. Land. Ja. Gut, We're Back sowieso, der ist ja mega. Den finde ich toll.
Da hat mich immer irritiert, dass das diese Zirkusmelodie mit drin hat.
Ja, aber ich fand es nicht schlecht, deswegen. Das fand ich cool. Spirit, Ghostbusters von Run-DMC auch großartig. Run-DMC sind gedisst worden, nachdem sie einen Soundtrack beigesteuert haben, also das Lied beigesteuert haben.
Ach echt?
In der Rap-Szene, ja, weil gesagt hat, damals war das ja noch ein bisschen anders als heute. Und ja, die wurden gedisst, weil sie halt für so einen weißen Scheiß Mainstream beisteuern. Da haben sie sich, da waren sie lange drin gefangen, bis sie wieder rehabilitiert waren.
Aber Run-DMC ist auch eh so ein Phänomen gewesen, die sich doch eh, sag ich mal, weit von dem üblichen Rap-Kram so abgehoben haben. Weil das waren einfach Songs, die eh auch so, das waren Hits. Also das waren halt keine Sachen, die man so im Underground nur hören konnte, sondern das waren ja richtige Club-Hits auch teilweise. Also die haben sich ja eh vollkommen frei gemacht davon und waren eigentlich echt so ein Pop-Phänomen. Von daher finde ich das jetzt auch irgendwie nicht so wild. Aber es stimmt schon, früher waren die Zeiten eben etwas krasser. Und auch heute würde man immer noch, wenn man jetzt ernsthaft so, sag ich mal, so Rap macht oder Oldschool-Rap, dann wird man wahrscheinlich auch gedisst werden, wenn man für einen Ghostbusters-Film einen Soundtrack macht, aber gut.
Vielleicht lag's aber auch daran, dass die generell so ein bisschen an der Schwelle waren zum Mainstream und ein bisschen, dass die dann irgendwie auf dem Kicker für den einen oder anderen.
Ich glaube, das spielt da stark mit rein. Ich glaube, die hatten da eh mal so ein bisschen mit zu kämpfen in der Szene.
Aber auf jeden Fall empfehlenswert das Musikvideo zum Ghostbusters von Run-DMC.
Definitiv, ist sehr geil.
Ist schon allein am Anfang, denn die Vitrine, oh Gott. Die Limousine natürlich, nicht die Vitrine, geht auf. Sigourney Weaver kommt raus mit Goldkettchen um Hals. Schon cool. Und dann rappen die dann auf der Bühne rum.
Ich finde es auch cool, wie sie zwischendurch auf der Bühne, also sie haben ja eh die ganze Zeit die Ghostbusters Jumpsuits an oder Flightsuits, Uniform. Aber zwischendurch haben sie auch da mal Protonenpacks auf dem Rücken, so für kurze Bruchteile, da gibt es mal so kurze Frames quasi. Das fand ich auch mal sehr geil. Also es ist ein cooles Musikvideo, auch wenn sie da zwischendurch in den Taschenlampen rumleuchten. Man weiß nicht warum, aber irgendwie, weiß nicht, diese Performance ist halt total cool.
Das stimmt.
Run-DMC eh über jeden Zweifel erhaben, absolute Kulttruppe und wahnsinnig geile Songs gemacht.
Das stimmt. Dazu, also die nächsten beiden Songs, muss ich sagen, sind jetzt nicht so ganz so meins.
Flesh and Blood?
Flesh and Blood fand ich nie so doll. Oh. Lustigerweise, Flesh and, das ist ja von Oingo Boingo.
Ja.
Da war ist ja Danny Elfman auch dabei gewesen.
Genau.
Was und viele nicht wissen.
Ich muss ganz kurz was loswerden, bevor du da gleich noch was zu sagst, weil Oingo Boingo eine Band ist. Es gibt ja auch so diverse so Fan-Playlisten mit so fiktiven Scores zu Ghostbusters Hellband, der hier erschienen ist. Und da gibt es auch einen sehr geilen Song von Oingo Boingo. Ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Ich muss es mal eben raussuchen. Wo ich mir so dachte, ey, das ist so eine Band, die kannst du auch im neuen Ghostbusters-Film mit reinbringen und es wird mega. Also die haben so viele coole Songs. Ich habe mich da mal näher mit denen ein bisschen befasst. Mhm. Ey, die machen so geiles Zeug. Also unbedingt mal reinhören.
Kann sein. Also ich will auch gar nicht über die Band generell reden, habe ich zu wenig Ahnung. Aber Flesh and Blood fand ich halt nicht so, vor allem weil die ganzen Tracks vorne dran, das waren halt so, da konntest du halt irgendwie so richtig mitgehen irgendwie und Flesh and Blood fand ich ein bisschen, war so eine kleine Einknick. Ist persönlich, sehr persönlich halt. Genau wie, ich bin jetzt auch nicht ein großer Elton John Fan. Das ist leider so. Deswegen Love is Cannibal geht ja ins Ohr. Der ist ja schon sehr, eigentlich sehr cool, aber ich bin halt nicht so, Elton John ist halt nicht ganz so meins.
Wobei ich finde, dass der Song sich so abhebt. Also Elton John war ja, glaube ich, auch schon zu der Zeit sehr für Balladen bekannt. Und Love is a Cannibal ist ja auch so ein astreiner Rocksong. Also den liebe ich. Der geht so geil nach vorne.
Ja, also das ist halt, wie gesagt, es ist ja immer alles persönlich. Also diese beiden Tracks sind jetzt nicht so. Dann den Rest finde ich halt wieder schön mit Flip City. Den finde ich cool. Higher and Higher.
Ich fand es immer sehr schade, dass die Originalversion von Jackie Wilson nicht mit auf dem Soundtrack drauf ist. Das hat mir echt gefehlt.
Es ist eine Schande. Die gehört mit drauf und weißt du, was die größte Schande ist als Bonustrack, was es eigentlich gebraucht hätte? Der Song, der, das ist tatsächlich der am Anfang von Peters Show ist. Welt des Übersinnlichen.
Ja, das wäre auch der Hammer gewesen.
Ich weiß es leider nicht, ich bin jetzt perfekt vorbereitet. Ich weiß jetzt leider den Namen des Songs nicht.
Ja, du hast es mir irgendwann mal geschickt. Wir haben es auch mal für den Podcast, für irgendeine Folge, wo wir mit einem Gast gesprochen haben. Ich glaube, war das in der Folge, wo du das Interview mit Uwe gemacht hast? Ich glaube, da haben wir es als Jingle benutzt.
Das kann sein, dass du das da als Jingle benutzt hast.
Weil du es mir geschickt hast, mein Lieber. Das
ist leider schon länger her, das Interview mit Uwe. Und das ist halt generell auch so ein bisschen das Problem, wenn die Leute dann ankommen und sagen, hey, das und das war in der und der Folge. Und ich irgendwie so, hä, was? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das war doch, ist doch schon 3 Tage her. Ja, aber sehr schmissig, der Soundtrack. Mega geil. Und ich mag den halt auch total, allein auch optisch halt auch schon.
Ja.
Ich finde das cool, irgendwie dieses Gruppenbild von denen halt, vor dem blauen Hintergrund. Und da gab es ja auch in, einige Songs sind ja auch als Singles ausgekoppelt worden.
Diverse, ja.
Ja, und da habe ich auch mittlerweile zum Beispiel den On Our Own von Bobby Brown habe ich auch als, wie heißt das, wenn du eine große Schallplatte hast?
Eine 12-Inch-Maxi-Single.
Eine 12-Inch-Maxi habe ich hier stehen.
Die habe ich auch, ja.
Die ist cool, auch vor, das ist dasselbe Motiv halt, nur dass sie da vor gelbem Hintergrund stehen. Dann ist das Run-DMC-Ding ausgekoppelt worden, wieder dasselbe Bild vor grünem Hintergrund.
Aber, ganz kurz, auch da gab es eine 12-Inch-Maxi-Version. Diese 7-Inch-Single, also die kleine, die habe ich auch. Da ist ja, glaube ich, nur der normale Single-Track drauf. Und ich glaube, das Instrumental, wenn ich mich nicht täusche. Bei der 12-Inch-Maxi-Single ist es so, dass das Cover nichts mit Ghostbusters zu tun hat, sondern das ist einfach die Band, die posiert mit dem großen Run-DMC-Logo und Ghostbusters, auch ohne Ghostbusters-Logo und den originalen Schriftzug. Mhm. Und da ist noch eine sehr interessante Version, auf eine Dub-Version. Die ist auch ziemlich abgefahren.
Ja, das stimmt. Das stimmt, die kenne ich auch. Ich auch gehört. Mittlerweile, obwohl ich die Platte nicht habe. Ich habe die The Ghostbusters von Run-DMC habe ich als Mini-CD.
Stimmt, das gab's auch, ja.
Ja. Die ist leider auch nicht sehr schön. Das ist irgendwie wieder dieses Gruppenbild vor grünem Hintergrund. Allerdings dann dieses blaue Ghostbusters 2 ausgeschnitten vom Soundtrack oben drüber gepackt. Und das beißt sich, das sieht nicht so schön aus, aber ist eh nur eine Mini-CD, die ist relativ, die geht sehr, sehr unter.
Ja.
Hier, auch in der Vitrine. Naja.
Ja, Spirit wurde ja auch ausgekoppelt von Ducky Fresh and the Get Fresh Crew. Und da gibt es auch eine 12-Inch-Single von. Und auch da ist es wieder das gleiche Cover, wie wir es bei On Our Own so hatten. Nur da ist es so ein grauer Hintergrund.
Ja, ich tatsächlich. Ja, das fehlt mir auch noch. Das sind mir alles auch so Sachen, die irgendwann mal rankommen. Mhm. Aber da bin ich jetzt nicht so aktiv hinterher gewesen, weil ich jetzt im Moment aktuell eh keinen Schallplattenspieler habe. Wenn, dann wollte ich auch alles als Schallplatte haben. Und ja, auf jeden Fall sehr schön. Also toller Soundtrack. Ganz genial und auch von der Aufmachung her total schön. Ja. Ich mag auch das Bild hinten drauf auf dem Soundtrack mit den vier Jungs. Sigourney Weaver dann irgendwie, die dann irgendwie so Finger haltend mit Bill Murray. Ganz süß. Ja,
finde ich auch schön.
Ja.
Aber ich muss auch echt sagen, also Ghostbusters 2 ist von allen Ghostbusters Soundtracks mein Favorit. Also auch aus den Gründen, die du schon gesagt hast. Die Songs sind einfach, du hast so schön gesagt, schmissig, da muss man mitgehen. Mhm. Ich finde einfach, das sind von vorn bis hinten, also den kann ich komplett durchhören. Alles Knaller-Songs, alles für mich große Hits.
Ja.
Gibt keinen Song, den ich hier überspringe. Ich höre das immer im Ganzen durch, wohingegen beim ersten Soundtrack, also Sachen wie eben Air Supply oder Hot Nights, da habe ich auch nicht immer Bock drauf. Und der wirkt auch, der erste Soundtrack, finde ich, wirkt noch so ein bisschen zerrissen, eben weil du noch die Score-Stücke mit drauf hast und es fehlen so ein paar Sachen und es sind Sachen dabei, die eigentlich nicht relevant im Film sind. Und Ghostbusters 2 wirkt für mich einfach viel runder.
Du hast halt auch beim ersten hast du halt auch diese schmissigen Sachen, ja, wo du dann irgendwie drauf tanzen kannst, wie Cleaning Up the Town und Saving the Day und dann kommen auf einmal so Schnulzen und dann wird's wieder schmissig, da kommt Hot Night. Und Ghostbusters 2 ist mehr so aus einem Guss. Das ist eher mehr so ein Dance-Soundtrack. Auf jeden Fall.
Aber ist halt auch wirklich spannend. Also jeder Ghostbusters-Soundtrack ist einfach so ein totales Dokument der Zeit, in der das erschienen ist. Ghostbusters 1 1984, das merkst du halt dem Soundtrack auch total an irgendwie. Und Ghostbusters 2 ist ja in der Zeit erschienen, als eben wirklich auch der Hip-Hop oder Rap eben wirklich im Mainstream Einzug gehalten hat.
Ja.
Und das merkst du hier halt auch total. Also alles ist auch sehr Rap und auch modern R&B inspiriert. Also da merkt man halt schon, dass es wirklich 1989 wirklich stark geprägt. Also also wenn man sich anschaut in der Zeit, so Künstler wie David Bowie sind ja auch so Ende der 80er so stark in Richtung so tanzbare Musik gegangen. Und das ist halt auch im Soundtrack hier der Fall. Es ist alles total tanzbar, alles sehr flotte Beats. Ja, also es ist halt wirklich Zeug, wo man auch richtig gut so abzappeln kann.
Das stimmt. Also das Einzige, was ich noch schade fände, ist, als Bonustrack vielleicht wäre das Original Ghostbusters Lied noch mit drauf. Das hat ein bisschen gefehlt, aber.
Und die Originalversion von Higher und Higher, dann wäre das Ding perfekt gewesen.
Ja. Ja. Das stimmt. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal was. Ich glaube es zwar nicht, aber das Ding ist auch so rot genug. Ist in Ordnung.
Ja, das ist halt so ein Ding, wo ich mir auch wünschen würde, wenn da so eine Jubiläumsausgabe kommen würde, wo man von mir aus auch wenn es nur ein paar Stücke vom Score von Randy Edelman sind, die man da noch mit rausschmeißt, neu aufgenommen oder so.
Ja,
das wäre cool.
Generell mal ein Score von dem, das wäre cool. Ich würde so feiern.
Ja.
Endlich mal, weil ich diese rausgefilterten Dinger kann ich mir nicht anhören, gut.
Ja, die sind furchtbar. Du hast ja die ganze Zeit trotzdem Nebengeräusche und so.
Das
ist nicht schön.
Ja. Gut.
Nun gut.
Dann kommen wir zu dem Soundtrack, der in den letzten Jahren erschienen ist mit dem Film.
Richtig, der 2016er Score zum Reboot zu Answer the Call. Ich möchte vorab sagen, dass ich das Cover immer sehr schön fand.
Also ein bisschen Graffiti-mäßig.
Ja, das mochte ich total gerne, weil es ja auch im Film eine wichtige Szene ist, eben wie sie auf dieses Logo gekommen sind. Das ist übrigens was, wo ich immer noch der Meinung bin, das hat man im Reboot wirklich cool gelöst, eben diese Idee zum Logo, das fand ich so schön.
Ja, das war eine lustige Idee. Das sieht hier auf dem Cover auch ein bisschen schöner aus noch als im Film.
Genau, das stimmt. Ja, aber deswegen, also optisch finde ich, ist es schon schön präsentiert. Also gerade die Vinyl-Version ist auch wirklich schick. Also man das auch wieder im großen Format hat, das sieht echt geil aus.
Ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil meine Freundin da irgendwas einsortieren mag. Ja, hier, ich habe das Cover von dem Soundtrack gerade in der Hand. Also die sind dieses Booklet und das Booklet ist ein Poster. Bin ich gerade ein bisschen verzückt von.
Ja.
Es ist nicht wirklich schön, aber lustiges Gimmick. Ja, da fehlt mir auch noch, ich muss mir den Soundtrack auch noch irgendwann mal auf Platte holen oder so. Mhm. Auch den Score, der wirklich sehr schön aussieht. Aber zurück zum Soundtrack selber.
Ja.
Auch hier wieder sehr zeitgenössisch.
Total, ja.
Und eigentlich mag ich keine zeitgenössische Musik mehr. Ich bin jetzt, glaube ich, da über die Schwelle. Aber ich finde, der ist auch sehr schmissig. Das hat sicher auch damit zu tun, dass das irgendwie so in die Zeit gefallen ist, wo wir anfingen, verstärkt Conventions und so zu machen. Und dann lief das halt hoch und runter alles.
Da sind auch coole Sachen drauf.
Ja, auf jeden Fall. Sind dann auch Musiken, die halt irgendwie eher sich dafür eignen, als diese Schnulzen halt.
Ja, beim ersten. Ich muss sagen, ich würde gerne vorher ein paar Negativkritikpunkte abhaken, bevor ich dann ins Schwärmen gerate, wenn das okay ist. Was mich an dem Soundtrack massiv stört, ist, dass du einfach viel zu viele Coversongs drauf hast von dem Original Ghostbusters-Song. Ja. Das hätte man echt ein bisschen zurückfahren können. Was für mich völlig unnötig ist, auch wenn es witzig ist und cool gemacht ist, diese Pentatonix-Version. Das ist ja so eine A Cappella-Gruppe, die den Song hier auch gecovert hat. Den hätte man weglassen können. Ich weiß nicht. Das ist mir wieder zu viel. Und was ja auch dann so eine komplett neue Interpretation mit Get Ghost von Mark Ronson, die übrigens für mich über jeden Zweifel erhaben ist.
Ich finde das lustig, ich habe ja dann die CD gerade in der Hand und auch bei der Pentatonix so ein kleines Sternchen dahinter und dann unten drunter Does Not Appear in Film. Sowas fand ich halt immer schon doof, warum dann auf dem Film-Soundtrack.
Ja. Ich verstehe es auch beim besten Willen nicht.
Ja. Ja, ich finde es halt auch, man muss es halt auch immer so ein bisschen betrachten aus der Perspektive, jetzt ist man halt so ein Mega-Fan selber. Und kann den Soundtrack vielleicht oder den Song halt ein bisschen öfter hören. Aber jemand Normales, der denkt sich vielleicht auch, naja, was soll ich denn mit dem Soundtrack, wo zieh ich mal dasselbe Lied in Varianten drauf ist. Eben. Das ist ein bisschen doof. Was vielleicht auch eine besondere Erwähnung finden kann, ist, dass der Ray Parker Jr. Track sowohl im Film als auch hier auf dem Soundtrack eine Neueinspielung ist.
Richtig, genau.
Es ist nicht die Originalaufnahme, sondern Ray Parker Jr. hat den Song nochmal aufgenommen, ursprünglich für das 2009er Videogame.
Mhm.
Tatsächlich schon. Also der war hier auch schon 7 Jahre alt, als der hier drauf. Es ist dann im Videospiel selbst ist dann aber nicht zum Zuge gekommen. Da haben sie sich dann dagegen, man kann ihn noch hören auf so ein paar Trailern für das Videospiel. Ich glaube, für die Wii-Version. Aber im Spiel selbst ist er nicht zum Zug gekommen. Ist dann so ein bisschen untergegangen wieder. Und ist er jetzt hier mit drauf und auch im Film. Und jemand, der das Lied schon 1000 Mal gehört hat, hört einen Unterschied. Ich habe aber auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, die es nicht hören. Obwohl ich halt das Original und dann diese Neueinspielung direkt nebeneinander gestellt habe. Das ist halt wirklich, du merkst halt, dass es ein bisschen älter ist und nicht mal ganz die Bandbreite hat, habe ich manchmal so das Gefühl.
Ja, das Ding ist, diese Unterschiede, die sind so minimal, dass ich mir auch nicht erschließt, warum man den Song da nochmal neu aufnehmen musste. Weil dann hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man da einfach ein bisschen variiert hätte und einfach das ein bisschen.
Ich kann es auch nicht, ich weiß auch nicht. Also ich habe von Musikbearbeitung keine Ahnung. Vielleicht war das so, dass da ist irgendwie, dass man da irgendwelche Spuren nicht mehr auseinanderbekommen hat und hätte das gerne remastered gehabt und es ging aus irgendeinem Grund nicht. Weiß ich nicht. Was halt auch aufgefallen ist, dass der Soundtrack, man merkt halt nicht nur, dass Ray Parker Jr. das neu eingesungen hat, sondern dass die Melodie selbst ist ein bisschen anders abgemischt. Das ist ein bisschen basslastiger als das Original. Das ist ein bisschen dynamischer halt.
Ja,
ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, dass es besser ist, aber es ist anders.
Nee, auch die Gitarrenspur klingt ein bisschen satter. Aber da merkst du halt auch, dass das nicht einfach nur remastert worden ist oder neu abgemischt worden ist, sondern die müssen halt also zumindest Teile auch komplett neu aufgenommen haben.
Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Also ich denke, das ist komplett neu. Man fragt sich, warum. Erst recht für sowas Kurioses wie ein Videospiel ursprünglich halt dann halt hier verwendet. Ich frage mich halt auch, ob das dann der Track ist, der dann in den neuen Film zum Zuge kommt. Ob das jetzt das Stück ist, mit dem die generell arbeiten wollen. Weil es technisch vielleicht ein bisschen schöner ist.
Das Ding ist, da werde ich jetzt auf ganz viel Gegenwind stoßen. Wahrscheinlich, was ich auch ein bisschen verstehen kann. Weil klar, das ist einfach der vertraute Song. Und es ist natürlich auch cool, wenn man den im Film hört. Aber ich würde mir auch wirklich eine richtige Neuaufnahme wünschen, die einfach ein bisschen moderner, ein bisschen anders ist. Also ich finde es halt schade, dass diese Unterschiede hier bei dieser Neuaufnahme so minimal sind, dass selbst Leute, die das Original kennen und lieben, das kaum raushören. Also ich weiß nicht, das finde ich halt. Also für mich, ich spreche jetzt mal aus Musikliebhaber-Sicht, für mich ist so eine Neuaufnahme von einem Song immer dann gerechtfertigt, wenn ich dem Song da auch neue Facetten abgewinnen kann und den einfach auch aufpimpen kann. Zum Beispiel, ich habe jetzt mir vor kurzem die Jubiläumsausgabe von Proud Like a God von den Guano Apes geholt. Mhm. Und da haben sie zum einen halt auf der ersten CD die normalen Albumsongs halt neu remastered. Klingt übrigens auch fantastisch. Und auf der zweiten CD ein paar Songs ein paar der alten Songs nochmal komplett neu eingespielt. Und da finde ich es halt spannend, dass die halt die Songs einfach so aufgenommen haben, wie sie eben heute auch schreiben würden. Und das finde ich cool. Und dann finde ich, ist so eine Neuaufnahme auch durchaus willkommen. Und weiß nicht, ich finde es halt immer schade, weil bei so einem Song, ein Klassiker wie Ghostbusters, wenn man den halt ein bisschen neu aufpimpen will, dann reicht's auch, wenn man den einfach nochmal neu abmischt und remastert. Aber wenn man schon Ray Parker ins Studio holt und sagt, komm, wir nehmen jetzt das nochmal neu auf, dann erschließt sich mir nicht, warum man den einfach nochmal 1:1 genauso aufnimmt.
Ich glaube, es ist wirklich, die wollten jetzt nicht da künstlerisch irgendwelche neuen Perspektiven eröffnen, sondern einfach das Alte ersetzen aus irgendwelchen technischen Gründen. Anders kann ich mir das nicht erschließen, warum das so eine total so eine sklavische Kopie ist. Das muss ja irgendeinen Grund haben. So nach dem Motto, wir wollen schon, es ist schon unser Ziel, das Originallied zu verwenden, aber wir können es nicht aus Gründen, die sich uns jetzt hier nicht erschließen. Aber es ist vielleicht auch mal eine interessante Frage in den Raum geworfen an unsere Zuhörerschaft, ob ihr vielleicht von ähnlichen Fällen kennt, wo irgendwie ein Lied vom Künstler wirklich 1:1 sklavisch kopiert nochmal eingesungen wurde und vielleicht weiß man in anderen Fällen, woran es lag, ob das irgendwie tatsächlich vielleicht irgendwie was Technisches war, dass das Original halt irgendwie nicht mehr irgendwelchen modernen Ansprüchen genügte, aus Gründen, die wir jetzt vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, aber ich weiß es nicht. Also das, was du sagst, das haben wir ja jetzt hier auch nochmal ganz oft. Jetzt zum Beispiel, jetzt nicht, zwar nicht von Ray Parker, aber diese Walk the Moon-Version zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Da hast du ja eine neue Interpretation. Also ja, es hagelt ja hier neue Interpretationen.
Ja, aber es ist halt nicht die von Ray Parker und keine Ahnung. Und das ist halt ein Ding für den neuen Film, würde ich mir halt echt wünschen, wenn man das da verwendet. Dann wäre es cool, wenn man die alte Version hört, weil sie halt vertraut ist. Aber auch eine neue, frische Version wäre cool, die man auch im Film hört, von ihm vielleicht auch.
Also es gibt tatsächlich im Internet auch Versionen von Ray Parker. Also Leute, die haben die Ray Parker-Spur rausgesampelt, rausgefischt irgendwie. Und das Lied selbst so ein bisschen neu interpretiert, halt drunter gelegt.
Ja.
Das hört sich auch teilweise gut an. Manchmal denkt man sich, ach naja, das hätte ich hier anders gemacht. Aber es ist zumindest mal was anderes. Also es lohnt sich immer nach Coverversionen, Variationen zu suchen. Auch abseits von diesen öffentlichen Soundtracks halt. Da gibt es genug, auch bei YouTube und so. Aber immer zu den anderen Sachen. Ich muss fast sagen, hier, da haben wir dieses Lied zum Beispiel hier, Who, das auch nicht auf dem Soundtrack ist, im Film ist.
Von Zane. You're
gonna call, gonna call. Und ich bin nicht so ein großer Fan von dem Song an sich. Finde ich ein bisschen, ja, bluh. Aber ich mochte halt, wie hier mit dem Originalsong umgegangen wurde, dass halt irgendwie ein Element genommen wurde, aber das Lied nicht einfach nur neu wiedergecallt, wie bei den anderen Coverversionen, sondern dass halt einfach ein neues Lied draus gemacht wurde. Dadurch, ja. Das ist mir fast lieber, diese Herangehensweise, als einfach nur zu covern.
Genau. Es ist ja auch im Prinzip einfach nur dieser Schlagsatz von den Ghostbusters, Who You Gonna Call, genommen und daraus ein Liebeslied gemacht.
Genau.
Und das finde ich halt auch schön. Also ich mag das. Es ist eine sehr schöne, soulige R&B-Nummer. Auch toll gesungen. Also da fand ich auch, eigentlich schade, dass es im Film keine Szene gab, wo man den hört. Das hätte ich mir auch an ein paar Stellen gut vorstellen können.
Ja, das stimmt. Irgendwo hätten sie ihn unterbringen können. Ja. Und wenn es im Abspann gewesen wäre. Im Abspann war zum Beispiel auch noch eine zusätzliche Version von Ghostbusters, die hier auf dem Soundtrack nicht drauf ist. Von irgendwelchen Lehrerinnen.
Ja. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich hatte den Song auch in meiner Playlist. Mach mal weiter parallel. Ich such das mal hier nebenbei raus.
Ja.
Danke, Timo.
Ja. Mensch. Was ich total cool fand, war auch hier der, ich nenne das jetzt mal Titel, also wenn wir sagen, On Our Own ist der Titelsong von Ghostbusters 2, ja, dann finde ich hier Good Girls vielleicht noch am ehesten, das war noch das prominenteste Lied, was ausgekoppelt wurde von diesem Soundtrack hier.
Von L. King.
Das fand ich sehr geil, weil das halt auch in diese Girl-Power-Nische voll reingehauen hat. Das heißt Nische, mittlerweile ist es, also in diese Ecke halt voll reingehauen hat. Das Musikvideo war auch cool. Ich mochte das. Das hat dieses Freche unterstrichen, an dem sich halt viele wahrscheinlich dann auch gestört haben, aber ich fand es halt genau richtig. Das hat zu den Figuren gepasst und oder hier dieses DMX-Ding nochmal aufgekocht, Party Up.
Ich habe übrigens gerade den Song gefunden, der ist von No Small Children, die Version, die man abspann hört, das nur ganz kurz.
Genau. Das sind Lehrerinnen.
Das war mir noch nicht bewusst, aber dann erklärt sich für mich auch so ein bisschen der Name.
Ja.
zu Al King möchte ich noch ganz kurz sagen, fantastische Sängerin. Ich mag diese rauchige Stimme so ein bisschen Bonnie Tyler-mäßig.
Ja.
Aber die macht auch coole Sachen. Die hat gerade letztes Jahr, glaube ich, ihr zweites Album veröffentlicht, Shake the Spirit. Und das ist auch wahnsinnig toll. Also es ist so richtig geerdete Musik, alles handgemacht. Und die hat so eine geile Stimme. Und die ist auch sympathisch bis zum geht nicht mehr, die Frau. Also cool. Ich mag auch den Good Girls Song total gerne. Und kann ich auch empfehlen.
Also ich fand es ein bisschen schade, dass dann nicht so wirklich rausgekommen. Sie hatte ja zu dem Zeitpunkt, kurz vor dem Film, um den Film rum, hatte ja sie so einen Hit, der immer gelaufen ist an allen Ecken und Enden. Wie hieß der nochmal? Keine Ahnung. Der lief im Radio auch hoch und runter. Es ist auch egal. Und das hatte ich mir eigentlich für diesen Titel ja auch versprochen, aber leider war es dann nicht ganz so.
Du meinst X's and O's.
Ja, den meine ich.
Oh, genau. Fantastischer Song, ja.
Ja. Was haben wir da noch? Worüber wir vielleicht auch nochmal sprechen, hier den Fallout Boy und Missy Elliott. Ghostbusters.
Ja.
Den, an dem sich viele gestört haben. Ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht. Ich fand ihn für diese Art von Ghostbusters tatsächlich schön. Also es hat gepasst.
Ich bin der schlechteste Gesprächspartner für, weil Fallout Boy liebe ich, ist eine meiner Lieblingsbands und dass die einen Ghostbusters-Song machen durften, da war ich so gehypt, also da habe ich mich so drüber gefreut und ich liebe den Song auch immer noch. Ich mag auch den Part von Missy Elliott total, wo ich immer so ein bisschen Patty vor Augen habe, die dann rappt, warum auch immer.
Ja.
Ich finde den cool. Ich mag auch die Szene total gern, wo der dann zum ersten Mal auftaucht.
Wenn sie mit dem Auto dann losfahren, ja,
genau.
Das passt auch. Das passt auch. Ja, es ist ja auch nur eine kleine Stelle, aber ich finde es halt schon eine coole Interpretation. Man muss halt auch immer sagen, du musst gucken, für was es gemacht ist. Das ist ein knalligerer, bunterer, frecherer Film gewesen und dementsprechend ist der Soundtrack halt auch ein bisschen, in-your-faciger.
Ja, genau.
In-your-facig.
Das geht ab jetzt in meinen Sprachgebrauch ein.
Ja, ich möchte drum bitten, ne?
Extreme Ghostbusters! Formed with the ultimate ghostbusting gear! Extreme Kylie, Eduardo and Roland face Extreme Ghosts with awesome attack power! You power up light and sound,
to bring him down! Ecto-1 screams on scene with blazing lights and missile fire. And when Egon sets the trap, you send him back! Extreme Ghostbusters vehicles and figures each sold separately, batteries not included.
So, weiter geht's.
Genau. Ein Song, den ich übrigens nochmal hervorheben möchte, oder zwei sogar, die ich auch sehr gern mag, ist zum einen Girls Talk Boys von 5 Seconds of Summer. Mhm. War für mich 2016 auch der Song, der mich so durch den Sommer begleitet hat.
Oh.
Den liebt meine Frau auch sehr und das ist einfach eine geile Nummer. Sehr cool. Und Saw It Coming von G-Eazy und Jeremiah. G-Eazy habe ich dann auch erst durch diesen Soundtrack entdeckt und Saw It Coming ist ja auch eigentlich eine recht lockere Nummer und ich war irritiert, wie düster die Songs von G-Eazy eigentlich sind. Das ist alles sehr melancholische Mucke, sehr düster, sehr depressiv teilweise. Also ich mag's, ich find's cool, ich mag diese düsteren Beats auch, aber da war ich irritiert.
Okay. Ja, ich kenne nur den Track, den finde ich sehr cool. Das Musikvideo ist auch sehr cool. Das ist sogar themenbezogen. Ich glaube, er ist dann irgendwie so ein Geist und wird dann weggeschossen von irgendeiner jungen Frau.
Das Musikvideo habe ich witzigerweise nie gesehen.
Ja, er wird, glaube ich, zu einem Geist im Laufe des Musikvideos und ist dann hinter so einer jungen Frau her und die schießt ihn dann mit dem Strahler weg.
Cool. Also, das muss ich mir noch angucken.
Ohne Gewehr, ungefähr so ist es. Also ungefähr.
Sie schießt ihn ohne Gewehr ab, das ist ja irre.
Ja, mit Strahler, ohne Gewehr.
Krass.
Auf jeden Fall ein sehr schöner Track.
Ja,
es ist halt auch so ein bisschen der Soundtrack nicht nur des Films, sondern der Zeit halt auch für mich auch total halt dadurch, dass man mit dem Erlebnis halt verbindet und mit den ganzen Ständen, wo wir dann halt auch, ich meine, wir haben dann auch, ich weiß noch, an unseren Ständen zu den Musiken getanzt hier halt auch. Deswegen konnte der sich halt bei mir auch total durchsetzen. Mhm. Ja, wo er vielleicht ein bisschen sonst untergegangen wäre. Aber er ist auch schon gut. Das ist kein Soundtrack, den ich in einem Ghostbusters-Film hören wollte, der in dem klassischen Timeline spielt. Das gehört wirklich schon zu diesem Mädels-Ding.
Ja, finde ich auch.
Absolut. Also das ist jetzt nichts, was ich womit ich großartig einverstanden wäre für den Afterlife oder Legacy, der jetzt kommt. Da können wir gleich ja auch noch mal kurz drüber reden, was wir uns da so vorstellen, ganz grob. Aber das hier ist wirklich, man muss das alles im Kontext sehen, das ist toll. Ja, auch Rhythm of the Night, geil, den wieder zu hören, auch in dem Kontext dann irgendwie passt so, hat die Figur ein bisschen geprägt.
Genau.
Holtzman. Geil.
Ja.
Beasts of Mayhem übrigens mit Want Some More, dieses Metal-Stück, das hat der Komponist geschrieben, Shapiro.
Ja, stimmt. Das habe ich dann auch gelesen im Booklet. Ja.
Das ist
sehr schön. Ist aber auch ein Song, wo ich finde, auf dem Soundtrack eigentlich so ein bisschen fehl am Platz.
Hm.
Passt halt im Film, aber
Ich finde den aber eher so als Gag irgendwie noch mit beigelegt halt.
Ja.
Ja. Ist halt Metal und der Rest ist halt eher Rappy.
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 Rappy. Rappy. Rappy könnte auch ein Hund sein.
Rappy, ja, das stimmt.
Oh Gott. Du hast vorhin schon Party Up in hier von DMX erwähnt.
Richtig.
Eine Sache, die mich endlos abnervt, ist folgende, dass der
warum
Song...
Warum fehlt das der Ausspruch Suck My Dick in dieser Version?
Der Song ist komplett von vorn bis hinten zensiert. Es fehlen immer wieder Wortfetzen, die weggeblendet, weggepiept werden. Und es nervt mich, weil der Song im Film ja unzensiert zu hören ist. Aber hier ist einfach so auseinandergestückelt und ganz im Ernst, denn wenn man sich daran stört, hätte man ihn weglassen können. Aber so ist es einfach mega nervig und ich habe ihn mir auch für meine Playlist bei Spotify, habe ich mir auch den dann von dem Album von DMX dann genommen, wo der drauf war, weil er da halt einfach so drauf ist, ohne Pieper und sonst was. Das nervt mich so an diesem Soundtrack, weil ich den höre. Ich kann den Song darauf nicht hören.
Das habe ich aber auch gemacht. Ich habe dann irgendwann, ich hatte einen Soundtrack mehr und ich habe das ein oder andere Lied für unsere Hörspiele verarbeitet auch in den Hörspielen, irgendwie so als Zwischennummern. Und dann hatte ich irgendwann dieses Stück auch und ich habe mich extra um die unzensierte Version bemüht und ich habe extra aus, das war so eine kleine Protestaktion, die Stellen, die halt hier rausgebiebt oder die gefehlt haben, die habe ich dann irgendwie so, das war gerade die Stellen, die dann irgendwie zu hören waren halt.
Ja.
Weil, was soll das? Ach, keine Ahnung, dann lässt man es halt bleiben. Ich meine, in dem Film, den sich vielleicht auch eher noch Kinder angucken, hätte es mich weniger verwundert, wenn das gefehlt hätte.
Ja, eben. Ja?
Aber auf dem Soundtrack, ernsthaft, dann machst du halt wieder diesen Parental Guidance Ding drauf und fertig ist.
Genau.
Ja. Ja. Aber naja, gut.
Ja, es ist irgendwie, also manche Entscheidungen kann man einfach nicht so richtig nachvollziehen. Naja.
Richtig. Ja, sehr schön. Schöner Soundtrack. Ist auch mal wieder dran. Meine Freundin hat ihn neulich mal wieder gehört. War ja schön, ich muss das auch mal machen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Das ist schon länger her.
Ja.
Ja.
Also für mich war das ja auch, also der Soundtrack kam ja kurz vor dem Film raus und war dann schon bei Spotify, ich glaube, in digitaler Form sogar noch früher zu hören. Und ich habe den dann auch schon direkt gehört, weil ich nicht warten wollte, die Songs im Film zu hören. Und ich muss sagen, das war eine gute Entscheidung, weil die Songs dann im Film einfach noch viel besser gewirkt haben, weil ich mich auch jedes Mal gefreut habe und dachte, geil, den Song, den kenne ich. Und das war schön irgendwie. Also das hat in den Szenen dann noch mal besser gewirkt. Also das würde ich tatsächlich mit Legacy auch so machen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist halt auch die Frage, was will ich da hören?
Guter Punkt, genau, da kommen wir jetzt zu. Also, wir wissen ja, dass der Film in der Kleinstadt spielt. Und eine interessante Sache, haben wir auch schon drüber gesprochen, im Trailer hörst du ja zu Beginn dieses Akustik-Gitarren-Ding, das so ein bisschen Indie-Country-Pop-mäßig klingt. Und ich denke mir so, sowas in der Richtung könnte ich mir eher für den Score vorstellen.
Ja.
Also hin und wieder solche Stücke auftauchen?
Also bei mir ist es so, wir haben jetzt über die anderen drei gesprochen und dann haben wir festgestellt, dass die halt so Produkte ihrer Zeit sind. Du hörst also wirklich raus, wann die Soundtracks zusammengestellt wurden. Und hier würde ich mir fast ein bisschen was Zeitloseres wünschen.
Ja,
bin ich was dafür. Man nicht ganz so schnell festmachen kann, dass vielleicht musikalisch ebenso wie der Film, ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen Indie-mäßiger ist, weil es ist ja trotzdem Hollywood-Film, aber zumindest im Verhältnis zu den anderen halt ein Stück weit Indie-mäßig. Ich habe mir auch überlegt, ob man wieder so ein bisschen zu diesen 80er-Ding zurückkehren kann, aber dann läuft man halt Gefahr, dann sollten es nicht so die sein, wo man sagt, oh, okay, das klingt jetzt so und so, weil es halt irgendwie an so eine Welle anschließt. Es gibt auch so ich sag jetzt mal moderne Musik, die aber so ein bisschen klingt, als käme sie aus der Vergangenheit. Und vielleicht irgendwie sowas halt, was man nicht eindeutig, was irgendwie Gefühle hervorruft, bestimmte, aber sich halt nicht so ganz einzuordnen lässt, so ganz leicht.
Das ja, ist also ein spannender Punkt, ja.
Dieses, ja, zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob das war das mit dir oder ich glaube, irgendjemand hat mir neulich so einen 80er-Song vorgespielt, der nicht aus den 80ern war. Es ist ein moderner Popsong. Der,
ich weiß nicht.
Glaube ich auch modern, ja, dann muss es der, als ich neulich beim Percy gewesen bin, hat mir der das sicher vorgespielt. Der ist wohl jetzt aktuell, ja genau, der ist irgendwie aktuell in den Charts, klingt so ein bisschen 80er-mäßig, aber ist halt ein modernes Lied. Und vielleicht ein bisschen was in der Richtung, dass dann das, was du gesagt hast, irgendwie, wobei man da auch, glaube ich, ganz drauf achten muss. Also ich wollte jetzt nicht so Country-Mucke hören, sondern sowas, was vielleicht so klein wenig inspiriert ist, wo du denkst, okay, das vermittelt so dieses Ländliche.
Das Ding ist, ich würde das trennen. Also wenn wir über den Soundtrack sprechen, würde ich mir auch eher natürlich wieder Popsongs wünschen. Aber ich finde, wenn es um den Score geht, ich denke, da wird sich das nicht vermeiden lassen, dass du hin und wieder auch mal so ein paar Country-inspirierte Stücke hören wirst. Und das muss ja nicht einfach komplett so Oldschool-Texas oder Johnny Cash-mäßig sein. Nichts gegen Johnny Cash, hervorragende Musik. Aber das kann ja auch moderneres Gewand sein. Und ich finde den Punkt ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Moderner Song, der so ein bisschen 80s-like klingt. Ich finde, das merkt man moderner Musik sowieso wieder an, dass sich die ganz viel an 80er-Jahre-Musik orientiert. Und ich denke, da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir auch sagen können, dass die Musik dann trotzdem zeitgemäß sein kann, aber auch gleichzeitig zeitlos, weil wir momentan an einem Punkt in der Musik sind, wo man einfach technisch auch so viel machen kann und man auch gerade merkt, dass wieder auch so viel so geerdete Musik wieder angesagt ist, also Songs auch wirklich sehr low budgetmäßig produziert sind und rau und das kann ich mir ja halt auch wahnsinnig gut vorstellen, dass man da eben auch gerade wegen der Kids so ein bisschen so eine modernere Komponente anspricht. Deswegen habe ich auch mal gesagt, ich möchte eigentlich nichts Altbackenes hören. Ich möchte schon moderne Musik in diesem Soundtrack hören. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil du ja auch hier verschiedene Generationen in diesem Film versammelt hast. Und deswegen fände ich es cool, wenn man beim Soundtrack einfach auch merkt, dass man sich daran orientiert und dass eben auch so ein bisschen darauf abgestimmt ist.
Mhm. Ja, absolut. Das ist genau das, was ich meine, was ich auch denke. Weil halt das, was wir jetzt bei den letzten beiden Soundtracks hatten, dieses Hip-Hoppige und Rappige, das wird irgendwie, glaube ich, nicht in das Setting passen, so richtig.
Ich glaube auch nicht, nee.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass im Endeffekt dann vielleicht doch ein, zwei Hip-Hop-Songs drauf landen werden. Einfach als Zugeständnis, aber ich brauch's nicht. Ich hätte lieber sowas wie das, was wir jetzt gerade hier für uns festgestellt haben. Vielleicht kommt es auch ganz anders und ist trotzdem toll.
Ja, das Ding ist ja, wir wissen ja eigentlich, wenn man es mal so grob herunterbricht, eigentlich noch nicht wirklich was über den Film. Alles, was wir bisher wissen, ist so wahnsinnig an der Oberfläche und der Trailer kann uns total in die Irre führen. Der kann total düster wirken, aber Finn Wolfhard zum Beispiel hat ja gesagt, dass der Film wahnsinnig lustig ist. Es ist halt auch vorwiegend eine Komödie. Und fast jede Szene ist lustig. Und deswegen sind wir, glaube ich, momentan durch den Trailer auch tonal sehr so an dieses Düstere gewöhnt und denken, ja, der Film wird halt düster. Das wird er stellenweise sicherlich auch sein, aber ich glaube, der wird auch wahnsinnig komisch werden. Und deswegen, da würde ich sagen, musikalisch bietet das viel Raum für auch tanzbare Musik und tanzbare Momente.
Das ist wohl wahr, ja. Also es wird ja sowieso abzuwarten sein, wie viel Musik, also wie viele Songs überhaupt im Film landen. Klar, das Originallied wird wieder drin sein, das ist ganz klar, aber darüber hinaus könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein Film ist, wo vielleicht weniger Lieder im Film landen. Klar wird es wieder ein Album geben, aber dann gibt es vielleicht ganz viel Musik drauf, die im Film nicht zu hören ist. Mhm. Und eher der Herr Simonson dann ein bisschen mehr beisteuert. Weiß ich nicht. Werden wir sehen.
Vielleicht wird es auch nur einen Score geben. Vielleicht, ich meine, die letzten Reitman-Filme hatten doch eigentlich auch größtenteils nur Scores. Und das Ding ist halt, vielleicht braucht der Film das auch gar nicht. Vielleicht wird uns das auch gar nicht in irgendeiner Weise auffallen, dass da gar keine Pop-Songs wie in den alten Ghostbusters-Filmen zu hören sind, sondern es wirkt trotzdem so rund, dass man das gar nicht vermisst. Also
ich denke halt schon, dass es den einen oder anderen Song geben wird, allein damit man was auskoppeln kann und dann hast du wieder ein bisschen Werbung mehr. Aber ich glaube, dass es nicht so ganz so viel sein könnte wie bei den bisherigen Filmen. Aber wir werden es abwarten. Aber es ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, hier eine Frage in den Raum zu stellen an unsere Hörer, was die sich denn so vorstellen könnten und gerne hören wollten.
Genau, gute Idee. Gerne auch YouTube-Links, wenn ihr irgendwas habt oder wie auch immer, also dass man sich das vielleicht auch mal anhören kann, was ihr euch vorstellt, genau. Wenn ihr konkrete Beispiele habt.
Absolut, weil wir dann müssen wir faulerweise nicht erst selbst danach suchen.
Richtig.
Einfach mal einen Link drunter setzen, das wäre schon interessant.
Ja. Jawohl.
Wir sind alle in freudiger Erwartung und schauen dann. Und wenn wir dann irgendwann eines Tages das neue Album in der Hand halten, dann treffen wir uns hier alle wieder und besprechen den dann.
Genau.
Wenn wir ihn ein paar Mal gehört haben und er sich gesetzt hat. Das ist ja auch so eine Sache mit Soundtrack-Alben, sowohl beim Album als auch beim Score. Man muss es ein paar Mal hören, damit sich das setzt und damit man es richtig beurteilen kann. Beim ersten Mal ist es noch nicht greifbar alles. So geht mir zumindest immer so mit Musik.
Ja, ich sehe das genauso.
Ja.
Man muss das wirklich immer erstmal, weil das Ding ist ja auch, du kannst einfach Musik nicht nach dem ersten Hören beurteilen. Es gibt manchmal Sachen, die, die sind, beim ersten Mal kicken die dich total und dann nach dem dritten, vierten Hören flaut das immer mehr ab und du merkst, eigentlich gefällt es dir doch gar nicht so sehr. Also du hörst ja auch teilweise Musik verschiedene Facetten raus und hast neue Tonspuren, wenn du dich drauf einlässt, die du auf einmal raushörst, weil du gar nicht beim ersten Mal hören alles erfassen kannst, was in einem Song passiert. Also deswegen, ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn ich was zum ersten Mal höre. Ich beurteile es meistens nach dem dritten, vierten Hören oder so.
Mhm. Ja, ganz recht so.
Recht so.
Ja, naja, so sehe ich das auch. Das ist
prima, ja. Da freue ich mich.
Lustig, ich kann mich gar nicht an mein allererstes Mal erinnern, wo ich den, das Soundtrack-Album von dem neuen Film gehört habe. Ich weiß beim Score noch, dass ich auf meinem, es war eine laue Sommernacht und ich ging auf den Balkon und stöpselte, ich setzte meinen Kopfhörer auf und lauschte dann und hat mir direkt gefallen, aber er brauchte noch ein bisschen mehr Zeit. Mit dem Album weiß ich gar nicht, keine Ahnung, ist irgendwie weg. Ja, wie gesagt, gut, mal schauen, was kommt.
Ja.
Und ich glaube fast, dass wir damit durch sind. Oder gibt es noch einen Film, dessen Album wir nicht besprochen haben?
Nein. Außer zu deinen Filmen, die Soundtracks, aber...
Oh, der ist auch mega geil.
Ja,
das ist Rob Zombie.
Mega.
Alles, was so zur Jahrtausendwende auf Soundtracks halt drauf war.
Ja, ja, Marilyn Manson war ja auch speziell in Teil 6, bei der 6-Szene.
Ja. Ja, ja.
Sehr wichtig.
Genau.
Du hast für mich Marilyn Manson für immer entehrt mit dieser Szene. Es tut mir leid.
Was? Ich habe ihn gekürt.
Dann. Nee. Never.
Großartige Kunst, was ist das gewesen?
Ja.
Na gut.
Ja, Marilyn Manson macht fantastische Kunst, aber Timo, diese Szene, du alter Trash-King.
Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht kommt irgendwann mal eine Blu-ray 4K-Edition raus, da fehlt die Szene dann.
Nee,
doch die eine oder andere.
Nee, die muss schon für das Gesamtbild muss das drin bleiben. Immerhin
ist dann
für ein Gesamtkunstwerk und da muss es auch drin bleiben.
Okay, na gut.
Ja. Ich warte übrigens immer noch auf meine Filmbox.
Ja.
Ja, warte ich wahrscheinlich
ich noch kümmere länger mich.
Drauf. Ja.
Ich kümmere mich.
Okay, danke.
Gut.
Ja, wollen wir kurz anteasern, was die Leute nächstes Mal erwartet oder wollen wir die Leute im Dunkeln lassen?
Im Dunkeln lassen.
Okay, dann drei.
Nein, es war einfach, wir haben ab und zu mal angeteasert und dann hat sich irgendwas ergeben und es hat sich verschoben und so, deswegen...
Aber wir können ja anteasern, dass es zumindest für eine der nächsten Folgen geplant ist.
Ja, dann Teaser.
Wollen wir?
Ja, dann Teaser, bitte.
Ich sag mal so viel. Wir haben demnächst wieder einen Gast dabei.
Ja.
Und wir werden über ein tolles Fanprojekt sprechen, über das wir leider hier im Podcast viel zu wenig gesprochen haben, das wir dann aber nachholen werden im Detail. Und ich persönlich bin mega gespannt auf das Gespräch und bin sehr neugierig, mehr über dieses Projekt auch dann von dem Schöpfer selbst zu erfahren.
So geht's mir auch. Ja.
Jawohl.
Jetzt fragt ihr euch alle, hä, um was geht's da? Aber das erfahrt ihr beim nächsten Mal.
Genau, ist ja nur ein Teaser.
Ja, genau.
Oder wie manche Leute sagen, Taser.
Oh Gott, ein PKE-Taser, egal.
Na.
Gut.
3, 2, 1.
Tschüss.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.